Thema heute ist, warte ab, bis Gott handelt. Warte auf die Stunde Gottes, warte auf diesen Moment, diesen zündenden Moment, dass der Funke Gottes fällt, das Feuer Gottes vom Himmel fällt, was dann passiert. Warte ab, bis Gott handelt. Die erfüllte Zeit, die Gottes Zeit, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. An diesem Gedanken wollen wir ein Stückchen weitermachen. Aber ich lade euch ganz herzlich ein zu den Gottesdiensten hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, wer der Salbung versteht, die Salbung Gottes, was es heißt, von Gott gesegnet zu werden, von Gott gesalbt zu sein, von Gott geführt zu sein, von Gott gesegnet zu sein, von Gott berührt zu werden, die Salbung. Und wenn du das verstehst, wie das funktioniert, dann Halleluja, dann bist du gesegnet. Dann am Mittwoch, so Gott will und wir leben, werden wir das Thema haben, der Rat Gottes wird dir weiterhelfen. Weißt du, wir sollen immer auf die Anweisung warten. Was sagt er? Was hat Gott mir zu sagen? Was hat er für eine Botschaft? Was für einen Impuls? Was für eine, ja, Input? Was gibt er? Warte auf Gottes Rat. Und in meiner Bibel heißt es im Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Wir leben so oft und so viel im Rat der Gottlosen. Herr Doktor, was sagen Sie? Herr Professor, was sagen Sie? Schwester, was sagst du? Bruder, was sagst du? Im Rat Gottes wandeln. Frag nicht so viel die Menschen. Frag nicht so viel die Weisen und Klugen dieser Welt. Frag den Professor selbst, den Herrn Jesus Christus, den Heiligen Geist. Und du wirst merken, der wird dich führen auf rechte Straße, um seines Namens willen. Dann am Freitag, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, aktiviere nicht immer deine Vergangenheit. So viele Leute bringen die Dinge sich in Erinnerung. Also was mal war, was passiert ist, die ganzen Wunden werden da geleckt und werden wieder aufgearbeitet, aufgetischt. Aktiviere nicht deine Vergangenheit. Weißt du, wenn du Dinge benennst, du rufst sie alle in Dasein. Die existieren plötzlich da. Verstehst du, denk, ach, was haben die mir angetan? Was haben sie mir weggenommen? Was haben sie gesagt und dergleichen? Aktiviere nicht deine Vergangenheit. Samstag wird das Thema sein, das richtige Herz haben. Nicht ein Herz aus Stein, nicht ein Herz aus Materialismus, sondern ein Herz aus Fleisch und erfüllt vom Heiligen Geist. So, das sind die nächsten Themen und ich lade euch ganz herzlich ein. Ich möchte an dieser Stelle auch Dankeschön sagen. Gestern habe ich Geburtstag gehabt, bin ein Jahr älter geworden und jetzt ist ein Tag älter geworden. Also die Zeit vergeht so schnell und man geht auf die Ewigkeit zu. Ein Bruder aus Indien hat mir gewünscht, Bruder Matudis, ich wünsche noch 30 Jahre. Überlege mal, was ich dann bin in 30 Jahren. So, Methusalem. Nicht nur Matudis, sondern Methusalem. So, man geht dann auf das schöne Alter. Aber ich möchte Danke sagen für viele, die geschrieben haben, die angerufen haben. Es war gute Zeit. Man hat sich erinnert, dass, ja, man wird älter. Ich weiß noch, ich habe noch ein kleines Bild von meinen Eltern bekommen. Da bin ich nur so groß. Und so ein kleines Putzelchen, wo er dann auf den Arm der Mutter ist und gehalten wird. Und wie schnell vergeht die Zeit? Wie schnell vergeht die Zeit? Warte ab, bis Gott handelt, bis die Zeit erfüllt ist, bis das passiert, was Gott in deinem Leben versprochen hat. Weißt du, wir möchten alles sofort haben. McDonald's, Instant-Kaffee und so weiter. Einmal umgerührt und so weiter. Und jetzt haben wir schon, nein, gute Sachen dauern eine Weile. Wenn du einen Apfel haben möchtest, musst du einen Apfelbaum pflanzen. Auch wenn du Tomaten haben möchtest, dann musst du auch so einige Monate warten, bis aus diesem Pflänzchen Tomaten wachsen. Je nachdem, was du haben willst. Und wir brauchen Zeit. Wir singen manchmal oder sprechen auch, es steht auch in der Bibel, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Weißt du, Gott macht die Tage. Gott bestimmt die Zeiten. Gott bestimmt die Stunden. Gott bestimmt die Ereignisse, als die Zeit erfüllt ward. Weißt du, die Zeit muss reif werden für viele Dinge in unserem Leben. Wir möchten die Dinge schnell haben, aber wir sind nicht reif dazu. Wir verkraften die Sachen nicht. Und deshalb, ich möchte auch einfach sagen, es ist so wichtig, dass wir auf die Stunde Gottes warten. Eure Zeit ist immer, hat der Herr Jesus gesagt, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ihr könnt machen, aber ich handle erst nach der Uhr Gottes, nach der Zeit des Herrn. Gott wirkt, wenn die Zeit reif ist. Ich lese in Lukas Kapitel 2, das ist zwar von Weihnachten noch die Sache, Lukas 2, Vers 6 und Vers 7, als sie aber dort waren, also Maria und Josef, als sie in Bethlehem ankamen, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Weißt du, auch damit der Mensch reift, braucht 9 Monate. Verstehst du? Es braucht seine Zeit. Und alles, was vorher wird, ist Frühgeburt. Und das überlebt kaum oder ist schwach im Leben. Als die Zeit erfüllt war, als die Zeit da war, als sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge, als die Zeit zum Gebären kam. Das ist interessant, wie die Geschichte auch da passierte mit Jesus, mit der Empfängnis, dass der Heilige Geist zu der Maria kam. Maria, du sollst mir den Sohn Gottes gewähren. Und was ist passiert? Das sind auch so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende vergangen, bis dieser Moment stattfand, bis Gott einen Menschen hatte wie Maria und Josef und die Zeit reif war, bis das Königshaus abgewirtschaftet war, bis Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkam. Dann erst, als alles stimmte und stimmig war, sandte Gott seinen Sohn. Mit diesen Worten beginnt das Wirken Gottes hier auf Erden, als die Zeit erfüllt ward. Als die Zeit erfüllt ward, und dann heißt es, als Ergebnis, und es war kein Raum in der Herberge. Weißt du, wenn Gott handelt, da sind wir verblext. Wir haben den Herrn erwartet, wir haben den Messias erwartet, aber ganz anders. Ganz anders, da kam, wir haben erwartet, dass er da mit einem großen Zug anmarschiert kommt, mit Elefanten, Trompeten, Pauken und was weiß ich. Und da kommt das Baby, ganz allein. Sonst war kein Raum in der Herberge. Sonst, weißt du, da, wir sagen, wenn Gott wirken will, ja, dann muss das und das sein. Weißt du, da war gar nichts, als der Sohn Gottes kam. Und wir sagen, das ist unmöglich. Gott wirkt immer, wenn es unmöglich ist. Das ist auch meine Botschaft, was ich heute betonen möchte. Wie wirkt Gott? Du musst warten auf die Stunde, als es unmöglich ist. Als nichts mehr läuft. Als nichts, wenn es nichts mehr passiert, wenn du kein Geld mehr hast, keine Kraft mehr hast, keine Energie mehr hast, dann setzt Gott ein mit seiner Kraft und Herrlichkeit. Und also sonst war kein Raum in der Herberge. Sonst geht's nichts. Es gab keine Alternative damals. Und das Wirken Gottes beginnt immer mit unmöglich. Unmöglich. Auch dein Leben. Schau dein Leben an. Wann fängt Gott an zu arbeiten? Wann geschieht etwas, wenn es unmöglich ist? Der Arzt kann nicht mehr heilen. Niemand kann mir mehr helfen. Unmöglich. Unmöglich. Und da ist es, was, wo dann das passiert, dass Gott es möglich macht. Dann passiert das Wunder. Sonst war kein Raum in der Herberge. Jetzt kommt ein neues Leben. Der Sohn Gottes soll auf diese Welt kommen. Wenn Gott etwas tut, dann hat das immer auf das Äußere eine Auswirkung. Es geht nicht. Kein Platz. Wir wollen es, aber wir können es nicht. Verstehst du? Da ist kein Platz, um das zu verwirklichen, was Gott will. Um den erwarteten König zu empfangen. Kein Platz. Sonst war kein Platz. Maria, da fängt es schon an bei der Empfängnis. Herr, wie soll das passieren? Wie soll das gehen? Wie soll das möglich sein? Ich kenne keinen Mann, ich habe kein Geld, ich habe keine Windeln, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Unmöglich. Das Einzige, was sie tat, sie hatte wahrscheinlich einen Bettlaken genommen und da gab es noch keine Pampers zu der Zeit. Lappen zerschnitten und dann, einfach als sie dann die Reise nach Bethlehem begann, hat sie das einfach eingepackt. Ein paar Lumpen. Und mit dem fängt Gott an zu arbeiten. Mit ein paar Fetzen. Irgendwo her, egal wo. Das Einzige, weißt du, den Einzigen, den sie damals kannte, war der Witwer Josef. Sonst kannte sie auch nicht. Und dem war sie verlobt. Oder die haben mal ein bisschen gesprochen, ja, wir könnten mal heiraten. Aber weit, es liegt in weiter Ferne, unmöglich. Wir passen gar nicht zusammen. Du ein alter Mann, ich junges Mädel. Und so geht's hin und her. Außer bei Gott. Bei Gott geht es. Menschlich unmöglich. Und deshalb, so vieles, was in unserem Leben unmöglich erscheint, ist bei Gott möglich. Deshalb sagt nie, nie unmöglich. Es geht nicht. Bei Gott geht es. Wenn Gott wirkt, da ist kein Raum da, zuerst einmal. Und das ist, wie beginnt das Wirken Gottes? Da geht nichts. Da ist alles zu, da sind alle Türen zu, alles unmöglich. Wenn Gott wirkt, da erwartet man ihn gar nicht. Da ist man erschrocken sogar, wenn er wirkt. Und sagen, mein Gott, was soll denn das, wofür das alles hin? Denk an Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Da sagten sie, das ist unmöglich, was jetzt passiert. Jetzt reden sie alle in anderen Sprachen, wir verstehen uns einander nicht mehr. Unmöglich, wenn Gott wirkt. Meine Botschaft ist, passiert es immer unmöglich. Schau dein Leben an, schau die Christen an, bei denen Gott was getan hat. Da sind alle Türen zu. Da stößt man nur auf Ablehnung. Da ist nur Unverständnis da, kriegt man den Mund nicht mehr zu. Unmöglich. Und man kann es ja nicht glauben. Wie soll das passieren? Da ist Verständnislosigkeit von allen Seiten. Josef will die liebe Maria verlassen. Heimlich sogar, bis Gott da überzeugt. Weißt du, da muss Gott arbeiten. Gott muss das möglich machen. Es war kein Raum in der Herberge. Da muss Gott Raum schaffen, auf seine Art und Weise. Auch halt ein Stall. Was macht das, wo der Mensch geboren wird? Und wenn wir so bedenken, wo viele Menschen geboren sind, die sind nicht alles so im Krankenhaus zur Welt gekommen. Manche sind irgendwo draußen in der Wildnis zur Welt gekommen. So wie bei Tieren. Denk darüber nach. Verstehst du, wie das Leben manchmal spielt? Warte, bis Gott etwas wirkt. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Und dann kannst du nicht aufhalten. Wenn Gottes Stunde kommt, da läuft die Maschine, da beginnt dieses Countdown, da rollt die Lawine, da kann niemand es aufhalten, selbst wenn er das möchte. Schau dir die ganze Weihnachtsgeschichte an. Das ist typisch für das Wirken Gottes. Keiner erwartet, niemand ist bereit richtig. Verstehst du? Und Gott muss die Leute überzeugen. Gott überzeugt den Josef, mach das. Das, was von ihr geboren ist, ist vom Heiligen Geist. Denk an die Ostergeschichte. Auch unmöglich, die Kreuzigung. Unseren Herrgott haben sie genommen. Und dann aus Angst vor den Juden verstecken sich die Jünger Jesu. Und dann gehen die Frauen zum Grab und da ist dieser große Stein, versiegelte Stein. Wer wälzt uns diesen Stein weg? Und ich sagte dir, als sie dann dort ankommen, und das ist bei Gott möglich, ist der Stein weggerollt. Jesus ist nicht mehr im Grab. Also wenn Gott arbeitet, passieren die Dinge automatisch. Die kommen müssen und die kommen so, wie Gott es will. Oder denk an Pfingsten. Jesus ist weg, verschwunden, weggeflogen, sich aufgelöst in Luft. Und sie sitzen da zusammengekauert aus Angst. Wie geht es jetzt mit uns weiter? Wer übernimmt die Führung jetzt in unserer Jüngerschar? Sie verstecken sich aus Angst und so weiter, wissen nicht, wie es weitergeht. Sie stehen vor dem Nichts. Wenn Gott wirkt, stehst du auch vor dem Nichts. Mit leeren Händen. Hast Angst. Wie geht es jetzt weiter? Gott wirkt. Und das ist die Art, wie Gott wirkt, wenn wir am Nullpunkt angekommen sind. Weißt du, bevor eine Rakete abhebt in den Himmel, da gibt es das Countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und dann kommt diese berühmte Zahl 0, 0 und so weiter und dann erst hebt es ab. Erst wenn wir am Nullpunkt angekommen sind, vielleicht passt dir diese Botschaft nicht. Weißt du, es wäre schöner, wenn ich weiß, der Herr fängt an und er zieht durch. Halleluja, nein. Aber zuerst mal nimmt man ab. Er wird gekreuzigt. Der Stein wird versiegelt. Dann sitzt man zusammen, gekauert irgendwo in der Ecke. Wie geht es jetzt weiter? Wenn Gott wirkt, fängt er immer mit Minus an. Mit leeren Seiten, da ist nichts da. Ich werde nie vergessen, ich habe von Werner Heukelbach, durch den ich zum Glauben gekommen sind und meine ganze Familie, dann seine Predigt. Er hat einmal bei uns da in Süddeutschland mal gepredigt und dann, entweder war das ein Gag oder war das wirklich so gemeint, da haben sie irgendwelche Leute seinen Predigtumriss aus der Bibel genommen und ein leeres Blatt Papier reingesteckt. Und dann nimmt er das Blatt, so sehe ich heute noch bildlich, steht vorne vor der Gemeinde und sagt, hier nichts und hier nichts. Sagt er, was machen wir? Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Und dann beginnt die Predigt. Hier nichts und hier nichts. Weißt du, und genau so ist es, wie Gott wirkt. Hier nichts und hier nichts. Auf der Seite nicht und auf der anderen Seite nichts. Und dann beginnt die große Schöpfungsgeschichte. Gott fängt ganz klein an. Gott fängt ganz wenig an, mit ganz wenig an, mit 5 Broten und 2 Fischen, speise Tausende. Was ist das für so viele? Und so stehen wir auch manchmal als Christen. Was ist das für die ganze Welt, verstehst? Berlin, so und so viele Millionen Menschen, die kennen Jesus noch nicht. Was ist das? Was sind wir? Eine Handvoll Leute. Was ist das für die ganze Masse, für Deutschland, 80 Millionen? Was ist das für so viele, für die ganze Welt? So ein paar Christen, ein paar Gläubige, was ist das für so viele? Also das Volk Israel haben wollte, ein Volk, das ihm folgt, das ihm gehorcht und gehört, hat er angefangen mit einer unfruchtbaren Frau, die Sarah. Verstehst du, eine unfruchtbare Frau. Er fängt mit 0 an und die ist schon alt, mit einer Omi und mit einem Opi. Mit einem alten Mann, mit einem Aussteiger, mit einem, der aus Ur in Chaldea auszieht, aus der Zivilisation auszieht. Mit dem fängt Gott eine neue Geschichte, ein neues Volk. Oder mit dem Jakob. Er wollte ein Volk haben und er nimmt sich den Jakob, einen Betrüger, einen Schwindler. Und der flieht und von ihm heißt es, er hat nur einen Stein als Kopfkissen. Ich weiß nicht, ob du schon auf dem Stein mal geschlafen hast. Aber er nimmt einen Stein als Kopfkissen. Das ist das Einzige, was er hat. Oder beim Isaac. Wenn Gott arbeitet, ist es unmöglich. Da sind die Philister, die verstopfen einen Brunnen nach dem anderen. Einen Brunnen nach dem anderen. Der hat nur eine Schwierigkeit nach der anderen. Wenn Gott wirkt, wenn Gott jemand was schenken will, wenn Gott etwas Großes jemand geben will, da gibt's nur eine Schwierigkeit nach der anderen. Ich will dich nur ermutigen durch diese Botschaft. Wenn es dir so geht, dann bist du auf dem richtigen Weg, in guter Gesellschaft. Dann hat der liebe Gott dich lieb. Dann wird er dir was geben, dann passiert mit dir etwas. Du musst nur abwarten, bis seine Stunde kommt. Und Der Isaak hat es nicht aufgegeben. Er hat immer wieder aufgegraben, einen Brunnen, die haben zugeschüttet, nächsten Brunnen und so weiter. Und dann endlich haben die Philister aufgegeben. Wenn du nicht aufgibst, der Feind wird aufgeben nach einer gewissen Weile. Denn das Negative hat keine Kraft und keine Energie. Nur der Glaubende, der positiv eingestellte Mensch, der hat Energie, der hält durch bis zum Schluss. Und dann kam ein Brunnen des lebendigen Gottes und um den haben sie sich nicht mehr gestritten. Oder beim David. Weißt du, David, du bist König von Israel. Saul habe ich verworfen, aber jetzt habe ich dich erwählt, lieber Junge. Gott wird mit dir sein. Und was passiert? Da kommt der Riese. Der muss sich mit dem Goliath auseinandersetzen. Oder dann, der Saul verfolgt ihn. Weißt du, da denkst du, ich bin gesegnet, Gott hat mich gerufen. Halleluja, die Engel Gottes werden kommen und dienen. Nein, da kommt zuerst der Teufel. Und du musst dich mit dem Teufel auseinandersetzen. Mit dem Saul, der da hinter dir her ist. Oder Josef, wir haben gestern kurz gestreift. Josef von Gott berufen, du wirst König werden und so weiter. Du wirst sowas bringen in deinem Leben. Und was passiert? Dem wurde der Rest seines Lebens genommen, dann kriegt er noch so einen Todesstoß, wird nach Ägypten als Sklave verkauft. Das sind die Geschichten, wie Gott arbeitet, Brüder und Schwestern. So, verstehst du? Der Weizen muss in die Erde fallen, dieses Weizenkorn. Und dann geht es erst richtig auf. Das ist diese Methode, wie Gott arbeitet. Zuerst muss man sterben, um leben zu können. Wir müssen die Gangart Gottes kennen und verstehen. Wenn du das einmal verstanden hast, dann verstehst du, was Leben ist. Und in meiner Bibel heißt es, aus Mangel an Erkenntnis des Herrn geht mein Volk zugrunde. Was heißt das? Du musst Gott erkennen, wie er arbeitet. Nicht nur, ach, der ist im Himmel. Ich weiß, dass Gott im Himmel ist. Und alle Himmel können ihn nicht fassen. Aber wie arbeitet er? Verstehe die Gangart Gottes. Gott arbeitet erst total anders. Zuerst scheitert man im Glauben. Man fängt mit Zweifel an. Verstehe nicht, ich kapiere es nicht, mir leuchtet es nicht ein, ich will, aber ich kann es nicht, ich elender Mensch. So geht es im Grunde, wenn du anfängst zu glauben. Da hast du nur Schwierigkeiten. Ich will nur helfen. Weißt du, wir denken manchmal, ach, ich glaube und das geht wie geölt und gebuttert und geschmiert. Nein, dann fängst du, ja, Fragen zu stellen. Warum, wieso, weshalb? Weißt du, alles was groß anfängt, ich garantiere dir, und es gebe ich dir schriftlich, alles, was groß, so gewaltig und mächtig anfängt, klappt es zusammen. Denn Gott hat sich das erwählt, was nichts ist in der Welt, um zu Schanden zu machen, was etwas ist. Weißt du, alles, was groß anfängt, was aufgebauscht ist, am Schluss nachher ist alles wahnsinnig. Verstehst du, da bläst sich alles auf, da am Schluss ist, unterm Strich ist nichts mehr da. Und dann, bei Gott fängt es ganz klein an. Weißt du, wird eine Einzelle, so haben wir alle angefangen, mit einer Zelle, die wird befruchtet und teilt sie sich wieder. Und das ist auch wieder, die Zelle teilt sich nochmals und dann teilt sich nochmals und dann wird das gewaltig und plötzlich ist ein Mensch, ein Wesen oder eine Sache. Weißt du, man muss Gottes Wirken kennen. Warte, bis Gott handelt, bis Gottes Zeit kommt, bis die Zeit der Befruchtung, der Bestäubung kommt. Ja, du möchtest eine Frucht ernten. Überleg einmal, wie lang braucht es von einem Apfelkern bis zum Apfel? Das ist ein ganz weiter Weg. Da muss dieses Bäumchen wachsen, muss Blätter gewinnen, muss blühen, blüht ein paar Mal, manchmal wird es nicht. Und dann irgendwann, nach einer Weile, wird es ein Äpfelchen und das muss ausreifen und wachsen. Studiere die Natur, studiere die Geschichte Gottes. Und du wirst merken, Gott fängt ganz klein an. Und dann kommt er siegreich, stark und mächtig. Und dann sagst du, wie hat er das geschafft? Manchmal steht man da in der Natur und sagt, wie ist das geworden? Wie ist er aus dem Ei ein Vogel geworden? Ja, wie ist das geworden? Gott sandte seinen Sohn, nachdem das Königshaus von David abgewirtschaftet war. Nur noch Josef kam aus der babylonischen Gefangenschaft, der Einzige, der in der Linie Davids war. Und der Letzte, und der geht gar nicht mal nach Jerusalem, der bleibt in Nazareth hängen. So, die waren am Ende fast, ja, am Schluss. Erst wenn wir am Schluss sind, da fängt Gott an zu arbeiten. Ich möchte dir die Methode Gottes, die Arbeitsweise Gottes verkündigen. Nicht nur sag Halleluja, Lob und Dank und Preis und Amen. Nein, erkenne, wie Gott arbeitet. Gott zerbricht, aber er verbindet und heilt. So arbeitet Gott. Dann beginnt er wieder ganz von vorne die Hütte Davids aufzubauen und aufzurichten mit zwei armen Leutchen, Maria und Josef. Als die Zeit erfüllt war. Als nur noch zwei übrig blieben aus der Davids Linie. Und erst hinterher merkt man und erkennt man das Wirken Gottes. Du siehst Gottes Wirken nicht am Anfang. Gestern sagte ich, Gott erkennt man beim Vorbeigehen. Er geht vorbei und dann sagst du, Mensch, da war der liebe Gott. Da ist was gewesen. Zufall, Schicksal oder sonst was man da sagt. Gott wirkt erst, wenn der Teufel seine Zähne ausgebissen hat, ihm die Puste ausgegangen ist, er seine Munition verschossen hat, dann fängt an, Gott zu arbeiten. So war das beim Josef, beim Jakob, beim Abraham, bei all diesen Heiligen. Erst nachdem der Teufel seine Zähne ausgebissen hat, da fing Gott die Geschichte zu machen. Wenn er bei uns nichts mehr holen kann, dann sagt er, lieber Gott, jetzt arbeite ich, jetzt mache ich was. Wohl uns, wenn wir in der ganzen Bearbeitung Gottes ruhig bleiben, still bleiben, abwarten und Tee trinken oder was anderes. So wie Josef in Ägypten. Und der Herr war mit Josef. Egal was passierte, egal wie es ihm ging, Gott war mit dem Josef. Und das Schöne am Josef war, er hat sich Gott überlassen. Der Herr hat es gegeben und der Herr wird es auch weiterführen. Der Herr hat ihm Impuls gegeben und ich warte auf die Stunde Gottes. Und du musst vorstellen, jetzt sitzt der arme Josef beim Potiphar oder im Gefängnis, wo auch immer. Verstehst du? Und so geht es uns Christen. Wir sitzen und warten, bis Gott uns erhöht. Wenn wir uns selber erhöhen, wir werden schön in die Pfanne gehauen. Aber Gott muss uns erhöhen. Gott muss uns erhöhen. Warte auf die Stunde Gottes, bis er dich bestätigt, bis er dich befördert. Warte auf die Stunde Gottes, bis er dich einsetzt. Jetzt ist die Zeit. Jetzt kannst du gehen. Warte auf die Stunde Gottes, bis er dir die Möglichkeiten gibt, die Türen aufmacht. Warte auf die Stunde Gottes, bis er dich ruft. Jetzt komm her, Gesegneter. Für Gott muss die Zeit reif werden. Gott macht alles nur unter der Bedingung, die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist reif. Da spielt alles zusammen. Alles ist in Harmonie. Er wirkt erst, wenn alles ausgereift ist. Die Umstände müssen stimmen. Das Umfeld muss stimmen. Er sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Weißt du, zu einer Zeit, als die Römer das gelobte Land besetzt haben. Die Römer, oder vorher war Alexander der Große, der hat eine einheitliche Sprache damals in diesem Raum geschaffen, das Griechische. Römer haben die Straßen gebaut, das Militär, damit das Evangelium ganz schnell verbreitet wird nachher, wenn der Herr Jesus gekommen ist. Weißt du, die Zeit muss stimmen. Der Herr kommt nicht vorher. Erst wenn die Bedingungen stimmen, die Situation stimmt, das Umfeld stimmt. Oder denk an die Ruth in der Bibel, die Großmutter von David und Oma von Jesus. Weißt du, die Ruth musste durch Tiefen gehen. Da heiratet sie jemand und so weiter. Und der Mann stirbt, wird eine Witwe und muss von Bethlehem wegziehen oder zieht von Bethlehem weg, ist eine Witwe kinderlos. Und die Naomi, diese alte Omi, nimmt sie noch mit. Lies mal dieses Buch Ruth, das ist eine tolle Geschichte, nicht nur Love Story, das ist also Evangelium. So arbeitet Gott. Man verliert alles, man gibt alles auf, man ist nichts mehr am Schluss, nur noch eine arme Witwe. Und dann kommt sie und sammelt auf das Feld von Boas ein paar Ehren, und zwar nicht, dass sie irgendwelche Ehren zupft, nein, was die anderen liegen gelassen haben, was die anderen nicht mehr beachtet haben. Die hebt sie auf und sammelt dann in ihre Schürze oder in ihr Gefäß, was sie da hat. Sie macht Nachlese. Weißt du, eigentlich mit nichts. Armselig. Und sie sammelt da die Ehren, was die Leute hier gelassen haben. Weißt, eine primitive Arbeit macht sie auf dem Feld. So als Flüchtling. Demütigende Arbeit. Entwürdigende Arbeit. So fängt Gott an, seine Kinder zu bereiten, um uns in die königliche Linie Gottes zu bringen. Gott hat ihre Treue gesehen und dann auch reichlich belohnt und sie entschädigt. Weißt du, sie hat gedient, sie hat die Ehren aufgesammelt, die die anderen liegen gelassen haben. Sie haben die Drecksarbeit gemacht. Und alles andere, was du vorstellst, wie Gott mich gebraucht oder wie Gott uns gebraucht, ist zuerst einmal, wir müssen in die Realität zurück. Das, was die anderen liegen lassen und was die anderen nicht mehr wollen, was die anderen nicht mehr können und nicht mehr brauchen und so weiter, das liest du auf. So, viele fantasieren viel zu viel. Oh Gott, du hast mich zu was Großem berufen und ich warte auf deine Stunde. Nein, die Ruth hat nicht auf die Stunde Gottes gewartet, sie hat gedient. Sie hat das getan, was sie gerade tun konnte, was ihr vor die Füße kam. Was ihr vor die Füße kam. Viele Menschen sind realitätsfremd. Weißt du, die schweben über alle Wolken, der Herr hat was Großes mit mir vor. Und diese Wünsche sind unerfüllbar. hier Ehren aussammeln, die auf dem Boden liegen. Ein paar Kranke, ein paar Schwache, ein paar Arme. Gottes Plan geht in Erfüllung. Anders als wir denken. Warte auf die Stunde Gottes, bis er Ja sagt, bis er grünes Licht gibt. Und diese Ruth wurde die Großmutter von David. Muss vorstellen, macht eine tolle Hochzeit, hat ein Happy End. Wenn du Gott treu bist, hast du am Schluss ein Happy End in deinem Leben. Amen. Da hast du ein Happy End. Und wenn ich dran denke, ich habe in meinem Leben, also in unserem Urlaubs, immer wieder versucht, an die Ursprünge von den großen Flüssen zu kommen. Der Elbe, den Rhein oder die Donau, den Donau-Eschingen. Verstehst du? Und das fängt immer mit einem kleinen Rinnsal an. Die Elbe oder auch hier die Spree. Klein und bescheiden, so nichtig. Und genau so ist es, wie Gott arbeitet. Und dann wird es ein großer Strom. Aber zuerst einmal unscheinbar, einfach, karg, anspruchslos. So ein Bächle, da denkst du, was soll daraus werden? Ein Rinnsal. Ruth sammelt die Ehren, die anderen liegen gelassen haben. Und sie wurde dabei gesegnet. Wenn die Stunde Gottes kommt, dieses göttliche Kairos, dann wirst du befördert. Und dann kam die Stunde. Dann fragt der Boas, ja, wie gehört das Mädel? Wo kommen sie her? Und dann haben die Leute gesagt, ja, das ist mit der alten Naomi hierher gekommen, eine Moabiterin. Eine Ausländerin sagt noch dazu. Warte, bis die Stunde Gottes kommt und er dich gebraucht. Weißt du, Gottes Uhren gehen anders als unsere Uhren. Weißt du, sogar anders als die Atomuhr geht. Weißt du, diese Uhr geht universell, sehr präzise, fehlerfrei, exakt. Gott handelt just in time. Auch in unserem Leben. Du kriegst, was du brauchst und was Gott dir vorgesehen hat. Aber im richtigen Moment. Wenn du etwas vorzeitig aufmachst, eine Rose, eine Blume, irgendwas, die wird nie mehr aufgehen, wenn wir das vorzeitig öffnen. Deshalb warte auf die Stunde Gottes, bis sie von selbst aufgeht. Und das ist ein Geheimnis. Von selbst. Wenn Gott arbeitet, passieren die Dinge von selbst. Als die Zeit erfüllt war, dann, als alles so stimmte, dann begann die Sache zu funktionieren. Da begann eine Maschinerie Gottes zu rollen. Dann kamen die Weisen aus dem Morgenland, die haben das Fahrgeld gegeben, damit danach die heilige Familie nach Ägypten gehen kann. Erst als die Königsfamilie bereit war, ihr göttliches Kind in einem Stall zur Welt zu bringen, hier oder in einer Grotte, was auch immer war, erst als sie bereit waren, einen niedrigen Weg zu gehen, begann das Programm Gottes sich zu realisieren. Verstehe das Wirken Gottes. Du wirst erst deine Wunder erleben, die Verheißung Gottes in deinem Leben empfangen und die Herrlichkeit Gottes wird über dich kommen, wenn du bereit bist, den Weg zu gehen, den Gott für dein Leben vorgesehen hat. Und das ist kein goldener Pfad, das ist das Kreuzesweg. Das ist der Kreuzesweg. Die Erlösung für uns beginnt. Die Erlösung von Raum und Zeit. Und wenn du, weißt du, dass wir nicht mehr auf die Umstände schauen, auf das Äußere und nicht mehr auf die Zeit und dergleichen, auf die Zeit Gottes warten, dann beginnt die Erlösung. Die Erlösung ist mehr als nur von Sünden erlöst zu werden. Von der Erlösung von Raum und Zeit. Das Zeit spielt keine Rolle. Mein Leben liegt in seinen Händen. Ich ruhe in seinen Händen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, hat Jesus gebetet am Kreuz. Da beginnt die ganze Sache zu rollen. Erlösung von Raum und Zeit, nicht nur von Sünden. Und Jesus hat einfach, ja, die Welt versöhnt mit Gott. Er hat Raum und Zeit mit uns versöhnt. Als die Zeit erfüllt war, da heißt es, Jesus richtete seinen Blick schnurstracks nach Jerusalem, hat nicht mehr da und dort was getan. Nein, er ging dann geradeaus zum Kreuz und ließ sich auch nicht mehr abhalten vom Kreuz, als er das erkannte, jetzt ist die Zeit reif. Und er hat auch die Wunder gewirkt, als er merkte, jetzt ist die Zeit, jetzt erfüllt sich die Schrift hier vor uns. Und wir sollten auf die Zeichen Gottes achten, auf die Signale Gottes, auf die Zeichen, jetzt ist die Zeit, jetzt kommt der Frühling, jetzt schlägt alles aus. Oder jetzt ist Erntezeit. Oder jetzt ist eine Zeit des Wartens, der Sommer. Oder jetzt ist die Winterszeit. Die Versöhnung mit Raum und Zeit. Wenn unsere Uhren stehen, beginnt Gottes Uhr zu sticken, zu arbeiten. Weißt du, wir müssen einfach unsere Uhren zum Stillstand bringen. Oder im Gleichklang mit Gott. Im Gleichklang. Aber das ist kompliziert. Der Karl der V. ist wahnsinnig geworden im Kloster, als er versuchte, zwei Uhren im Gleichklang zu bringen, im Takt. Und du wirst wahnsinnig. Das ist schwierig. Gott muss es tun. Und am besten ist es, deine Uhr bleibt stehen und seine Uhr geht weiter. Meine Zeit steht und liegt in deinen Händen. Das Werk Gottes beginnt in dem Augenblick, wo Jesus nach dem Plan Gottes zu handeln beginnt, wo die Menschen sich im Plan Gottes einfügen, im Takt Gottes, im Rhythmus Gottes. Erkenne die Zeichen der Zeit. Deute die Zeichen richtig. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die angenehme Zeit. Heute. Aber wann ist es heute? Für das Wirken Gottes in unserem Leben ist dieses Zusammenspiel mit ihm, mit Gott, dem Allmächtigen, so wichtig. Und die einzige Voraussetzung, erst wenn das alles stimmt, wirst du gesund. Da musst du gar nicht für deine Gesundheit beten. Du kannst so viele Gebete sparen. Warte auf die Stunde Gottes. Wenn ich reif bin, wenn ich meine Lektion durch die Krankheit gelernt habe, wenn ich kapiert habe, um was es geht. Richtige Ernährung oder ja, richtige Einstellung, wenn ich vergebe. Weißt du, mit Gott übereinstimmen, was er von mir will. Krankheit ist eine Sprache des Körpers, der Seele oder des Geistes. Irgendetwas ist defekt. Und wenn irgendetwas defekt ist, das muss erstmal in Ordnung gebracht werden. Und dann kommt die Heilung von selbst. Dann kommt die Heilung von selbst. Dieses Zusammenwirken, so wie wir im Vater unser gelehrt worden sind zu beten, dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel bereits geschieht. Wenn wir das zusammenbringen, dass da die Waage stimmt, die Umstände stimmen, dann geschieht der Wille Gottes in unserem Leben automatisch. Dann wird alles gefügt und der Herr fügt dann hinzu, das Seine. Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Diese Gleichzeitigkeit, du und Gott. Du und Gott. Gottes Zeit und unsere Zeit, wenn das übereinstimmt, du musst, ja, du gehst auch nicht gleich zur Schule, du musst erstmal reif werden, um zur Schule zu gehen. Du musst reif werden, um Lasten zu tragen. Du musst reif werden, um Dinge zu verstehen. Und erst dann kommt der Lehrer zu dir, wenn der Schüler reif ist. Und dann fängt er dich zu lehren. So viele möchten belehrt werden von Gott und die sind noch gar nicht reif für die Belehrung. Da werden sie blöd dabei und spinnen und fangen zu fantasieren und drehen durch. Und da steigt das alles in, kriegen sie im falschen Hals. Aber die Zeit muss reif werden. Und dann kommt der Lehrer und dann erklärt dir die Sachen, dann verstehst du. Warum vieles nicht verstehen ist, die sind noch nicht reif dafür. Für die Wahrheiten des Glaubens. Für die Sache Gottes, für Gottes Art und Weise, wie er arbeiten soll. Gottes Zeit ist Kairos. Eure Zeit ist Kronos. Also Chronologie, Chronik und so weiter. Also diese fortlaufende Zeit. Aber Gottes Zeit ist die bestimmte Zeit. Jesus sagt, eure Zeit ist immer. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Unser Tag ist immer, aber Gottes Tag ist nicht immer. Dieser Tag ist aber festgelegt von der Ewigkeit her. Unser Kalender, wir können planen, feiern, wann wir wollen. Aber Gottes Kalender hat bestimmte Dates. Just in time. Weißt du, da spielt sich alles genau ab, wie er das haben will. Gottes Uhren gehen perfekt. So perfekt kannst du gar nicht einen Wecker stellen, wie Gottes Uhr geht. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, als die göttliche Zeit kam. Die erfüllte Zeit ist die göttliche Zeit, der richtige Augenblick. Und du weißt ja, wenn du im richtigen Augenblick, am richtigen Ort, das Richtige tust, dann bist du effektiv, dann bist du erfolgreich. Warum wir so viel Misserfolg haben, wir verpulvern uns, verschaffen uns, ja, wir leben am Leben vorbei. Fang an zu warten, bis der richtige Platz ist, die richtige Zeit ist, bis die richtigen Leute da sind, mit den richtigen Leuten, dass du dich abgibst und dann passiert just in time. Unser Problem ist die räumliche und zeitliche Diskrepanz. Erst wenn wir mit Gott übereinstimmen, passiert es automatisch. Da brauchst du gar nicht mehr groß Sorgen, dich abplagen und quälen. Geh mit der Zeit, mit der Gotteszeit, nicht mit deiner Zeit, sondern mit Gottes Zeit. Oft sind wir im Widerspruch zu Gott und deshalb, ja Herr, ich habe gebetet, ich habe geglaubt, ich hab gegeben, ich habe es getan. Und wo ist das alles, was du mir versprochen hast? Ja, du hast gegeben, aber hat Gott dir es befohlen zu geben? Du hast getan, hat Gott dir gesagt, dass du tun solltest? Wir sollten warten, bis grün ist und nicht nur bei gelb über die Ampel gehen, ist zu gefährlich. Da kann irgendein anderer uns überfahren. Wir müssen warten auf die Stunde Gottes, wenn er sagt, jetzt, jetzt. Israel murrte immer wieder. Herr, warum hast du uns rausgeführt? Weißt du, 3 Tage, das war denen schon eine halbe Ewigkeit. Warum sind wir hier? Und sie haben den Weg Gottes nicht verstanden, dass Gott sie schrittweise führt, automatisch, also Stück für Stück. Wir sollen konform sein mit Gott. Und das ist gleichartig, wie der Vater es will. Wie der Vater sich vorgenommen hat. Wir sollen ein Herz und eine Seele mit Gott sein. Was das bedeutet, denkt darüber nach. So im Rhythmus mit Gott, im Zusammenarbeit mit Gott, im Einklang mit Gott. Dieses, im Internet heißt es manchmal, wenn du ein anderes Programm kaufst und so weiter, das ist nicht kompatibel. Verstehst du, das passt nicht. Der Anschluss oder das Gerät, verstehst du, ist nicht kompatibel. Du kannst mit diesem Programm nicht arbeiten. Ist nicht passgenau. Weißt du, und wir sollen passgenau mit Gott werden. Und wenn wir das sind, dann können wir in das Programm Gottes einsteigen und das Programm Gottes rübernehmen oder rüberspielen unser Anliegen. Warum hört Gott uns nicht? Wir sind oft nicht kompatibel mit Gott. Verstehst du? Kompatibel. Zum Topf, da muss der Deckel passen. Du kannst natürlich jeden Deckel nehmen, aber du brauchst diesen passenden Deckel für den Topf. Und Gott will dieser Deckel sein, was es auch immer ist, auch von der Bibel. Ich denke nur an die Bundeslade. Die Bundeslade, da war ein Deckel mit den Cherubim und so weiter, die dort diese Bundeslade bewachten, diese Tafeln des Gesetzes, die Gebote Gottes bewachten. Das war der Deckel. Zu der Bundeslade musste der Deckel passen. Und so auch zu deinem Topf. Das passt schon. Verstehst du? Das muss passen. Und Gott, erst dann bist du in Sicherheit, wenn es dazu passt. Sonst da pfeift es manchmal, weil wir nicht dazu passen. Achte auf die Zeichen, die Gott dir gibt, dieses Signal in deinem Leben, die Bestätigung oder die Warnungen, was es auch immer ist. Achte auf die Zeichen. Achte, wie Gott wirkt. Und sei kritisch in den Situationen deines Lebens. Ich denke nur an Gideon. Gideon, der Herr hat zu ihm gesagt, ja, du streitbarer Held. Das kann jeder sagen. Du streitbarer Held, geh und schieß. Aber Gideon wartet auf das Signal Gottes. Er sagt, so einfach kriegst du mich nicht, lieber Gott. Und dann hat er ein Vlies ausgelegt. Kennst du ja diese Geschichte mit dem Fell? Einmal so und einmal so. Auch da traut er der Geschichte noch gar nicht. Weißt du, er will von Gott Bestätigung haben. Und wir sollen ganz genau wissen, geht Gott mit uns mit? Macht er mit uns mit? Ist er dabei? Was passiert? Und dann denkt er, gut, das kann alles nur optisches Täuschen sein. Und der Teufel kann auch mithelfen, die Zeichen zu erfüllen, dass es so oder so passiert. Wir sollten nicht so leichtgläubig sein. Jetzt hat Gott mir so bestätigt. Wir brauchen, eine Sache muss von 2 oder 3 oder 4 oder 10 oder 20 Zeugen bestätigt werden. So, und dann geht unser Gideon ins Lager der Midianiter und sagt, hörst du, was sie da sagen? Er erzählt einer dem anderen einen Traum. Und ich sah diesen Mühlstein Gideons und so weiter. Das hat alles zermalmt. Und da gehört und dort gehört. Alle haben geträumt in der Nacht. Vom Mühlstein Gideons. Und dann sagt er, Leute, das ist klar. Jetzt rufe ich zum Krieg aus. Der Richter ist der Gideon. Und dann ruft er zum Krieg aus und dann bringt er eine riesige Masse zusammen. Über 30.000 Soldaten, muss vorstellen, eine riesige Armee. Das ist ein großer Haufen. Und er achtet auf die Zeichen. Und die kommen, er geht nicht drauf los, sondern er wartet, bis Gott ihm sagt, Gideon, jetzt gehst. Und dann sagt Gott, Gideon, die, wo gerade geheiratet haben, die Probleme haben, die Angst haben, die sollen alle nach Hause gehen. Da bleibt nur noch eine Handvoll übrig. Und dann nur die, die das Wasser wie Hunde lecken, die sollst du in den Krieg mitnehmen. Die Zungenmenschen, ja, die in Sprachen reden, die sollst du in den Krieg mitnehmen, die geistlichen Menschen. Und weißt du, wie viel da übrig blieb? 1000% sind alles nichts gewesen, verstehst du? Nur noch eine kleine Promille blieb übrig. 300! Es geschieht nicht durch Heer oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Und so ist, wie Gott führt. Schickst sie alle nach Hause. Weißt du, die kamen mit so viel Euphorie. Wir kämpfen gegen Midian. Aber geht alle nach Hause. Und dies 300. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 9. Meine Gnade reicht aus für dich, Bruder Paulus. Meine Gnade reicht aus. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Warte ab, bis Gott wirkt. Und ich möchte dir was verraten von meinem persönlichen Leben. Denn was ich predige, das ist für mich selber. Ich predige nicht nur für euch, sondern für, meine Erfahrungen gebe ich weiter. Und das kannst du eigentlich mit Geld gar nicht bezahlen. Verstehst du, ich muss das mit meinem Leben durchleben und durchexerzieren. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt Paulus. Meine Gnade macht dich stark. Meine Gnade, Bruder, reicht für dich aus. Meine Gnade macht dich perfekt. Meine Gnade füllt alles aus. Verlass dich auf meine Gnade. Deshalb will ich dann am allerliebsten schwach sein, sagt Paulus. Weißt du, wie wirkt Gott? Warte ab, bis du ganz schwach bist. Ja? Nicht, bis du stark bist, angepowert. Oh, jetzt. Und dann kommst du als Löwe in die Arena. Nein, als Angsthase. Verstehst du? Als Angsthase. Deshalb sagt Paulus, will ich am allermeisten schwach sein, damit die Kraft Gottes in mir mächtig sei. Schwach sein. Geschwister, wir sind nicht schwach genug, damit Gott durch uns was wirken kann. Wir sind immer noch zu stark. Unser Dickkopf ist zu dick. Verstehst du, wir sind zu stur. Nein, wir sind noch gar nicht vielleicht zerbrochen, damit Gott etwas durch unser Leben schaffen kann. Meistens, gewöhnlich, laufen wir vor Schwäche weg. Verstehst du? Okay. Wenn ich fragen wollte, wer möchte hier in der Gemeinde ein Schwächling sein? Verstehst du? Wer möchte ein Feigling sein? Wer möchte, ja, zittern? So wie die Jünger, verstehst du, die haben die Kraft aus der Höhe bekommen, nachdem sie Angst hatten vor den Juden. Und dergleichen. Niemand möchte als schwach gelten. Stell dir mal vor, wenn jemand sagt, du Schwächling. Das ist eine Blamage. Aber genau das ist, wie Gott wirkt. Paulus sagt, ich möchte am liebsten ganz schwach sein. Ganz schwach. Wir schämen uns unserer Schwäche oft. Weißt du, das sagt man nicht, da redet nicht. Und es ist schwer, weißt du, zu verkraften, meine Schwäche, mein Elend. Ich, elender Mensch. Das ist, was Paulus sich nicht schämt. Deshalb, ich will mich am meisten meiner Schwachheit rühmen. Unsere Schwächen. Ich sag dir, die machen uns am meisten zu schaffen. Nicht unsere Stärken, unsere Schwächen. Sie bereiten uns die inneren Nöte. Wir reden nicht darüber. Und das ist das große Problem, weil wir mit Gott über unsere Schwächen nicht reden. Wir spielen immer den Starken, den Herkules. Ich kann's, ich schaff's, ich mach's, ich bin dabei. Schick sie alle nach Hause. Nur noch die 300, Gideon, die behältst du. Meistens suchen wir Abhilfe, wenn wir jetzt irgendwo Schwäche spüren, nach einer Lösung. Lieber Gott, wie kann ich stärker sein? Bitte zeig mir, fühl mich mehr mit deinem Geist. Gib mir eine Bibelstelle. Überleg einmal, ich weiß, was es bedeutet, ein Schwächling zu sein. Ich kann's, natürlich. Meistens wissen wir, mit Schwäche nichts anzufangen. Unsere Gesellschaft ist falsch gewickelt. Als ich das lernte, weißt, ich kam in eine Pfingstbewegung und weißt du, da geben sie Zeugnis, der Herr hat mir Sieg gegeben über Satan, ich stehe auf den Teufel, Halleluja. Und ich habe eines gemerkt, du, bei mir klappt's nicht. Ich kann stampeln, so viel ich will. Ich kann unter der Sohle schreiben, Satan, du bist unter meine Füße. Aber der ist noch lange nicht unter meine Füße. Der sitzt mir im Nacken irgendwo. Und ich habe gesagt, lieber Gott, mit mir stimmt was nicht. Die erzählen von der Kraft Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, die triumphieren, immer nur Siegeszeugnisse, Sieges von Heilung, von Befreiung, von Segnung, von was weiß ich, mein Portemonnaie ist wieder voll. Überleg, hör dir diese Zeugnisse bei den Christen an. Geh mal durch die charismatischen Gemeinden, Pfingstgemeinden, da wirst du erschüttert sein. Die reden nur von der Herrlichkeit. Aber die Wahrheit ist ganz anders. Da sind sie in ihrer Wohnung und sie sind verheult. Und sie sind schwach. Ich, elender Mensch, bis ich gelernt habe, steh zu deinen Schwächen. Steh zu deiner Feigheit. Steh zu deiner Angst. Steh zu deinen Problemen. Schämier dich nicht, sagt es Gott. Weißt du, bei Schwächen, da kommen wir als Versager uns vor. Und ich muss sagen, das hat mir am allermeisten geholfen, als Versager da zu stehen. Du hörst hier ein Evangelium, das du vielleicht bei den meisten Pfingstler, Charismatiker oder Wohlstandsevangelisten und Neopfingstler nicht hörst. Weißt du, stark sein. Nein, fühl dich wie ein Versager. Paulus sagt, am meisten rühme ich mich meiner Schwachheit. Bei Schwächen fragen wir uns immer, was habe ich wieder falsch gemacht? Weißt du, und der Teufel hakt hier ein. Ja, ja, Bruder, du betest zu wenig. Du glaubst zu wenig. Du singst zu wenig. Du gibst zu wenig. Du musst mehr geben. Weißt du, ich habe eines gelernt, den Segen Gottes zu empfangen. Und weißt du, Leute sagen, du gibst zu wenig. Du kannst dich zu Tode geben und du wirst nicht gesegnet. Der Teufel hakt ein mit Schwächen. Weißt du, steigt man nicht in der Arena. Aber das war der Apostel Paulus. Am meisten rühme ich mich der Schwache. Und dann geht er als Schwächling, geht er nach vorne und sagt, oh, ich bin geschlagen, mein Rücken ist gebrochen. Verstehst du? Und jetzt geht er nach vorne und kämpft mit Löwen. Das ist, was Paulus sagt. Am meisten rühme mich an meinen Schwächen. Dann ist er gefangen mit dem Soldaten angekettet, predigt er am Sonntag in der Gemeinde. Und dann rasselt er ab und zu mal und sagt, verstehst du? Ja, und das ist, wie Gott einen gebraucht. Mit Schwäche steigst du nicht in der Arena. Oder gehst du nicht zum Fußball. Wenn du da irgendwo Nerven verrenkt hast und irgendwas dich verzerrt hast. Guck mal, unsere Fußballer, jetzt werden sie alle raussortiert, weil er irgendwo einen Macken hat. Da wird gar nicht in die Fußballmannschaft reingenommen. Ja, und so ist das. Aber Gott gebraucht Schwächlinge. Halleluja. Feiglinge. Du sagst ja, Schwächlinge, Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Das gilt für die Welt. Aber für uns gilt ein ganz anderes Gesetz. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Mit Schwächen gibt man sich nicht an. Ja. Da gibt man sich nicht an. Und sagt, guck mal, Geschwister, ich bin schwach. Ich bin so schwach. Ich bin so schwach. Über Schwächen ist man nicht stolz. Man redet nicht über seine Schwächen. Man rühmt sich dabei nicht. Paulus sagt, und wir rühmen unsere Trübsale der Schwierigkeiten. Paulus hat nicht Psychologie gelesen. Du weißt nichts von positiven Denken. Du hast noch nie was vom Wohlstandsevangelium gehört, Bruder. Verstehst du, was du da redest, was du da schreibst? Du hast keine Ahnung. Wenn du auf Schwächen hier in dieser Welt baust, bist du blamiert. Keiner kauft dir was ab. Erzähl doch den Leuten, Geschwister, ich bin schwach, ich weiß nicht, wie es weitergeht, was als nächstes passiert. Ich habe da mal in meinem Rundbrief mal geschrieben, also aus dem Psalmwort, die Wellen Gottes schlagen, das Wasser Gottes schlägt über mich rüber und so weiter. Dann schreibt mir jemand da aus Steglitz oder Mariendorf, schreibt, Pastor, ich wusste gar nicht, dass du in so große Schwierigkeiten bist. Und ich habe gesagt, nein, das ist ein Psalmwort gewesen, was ich da zitiert habe. David hat es erlebt, die Wellen schlagen über meinen Kopf zusammen und so weiter und die Haifische kommen und die Stürme. Und ich dachte, weißt du, mit Nöten geht man nicht hausieren. Man sagt man nicht, Geschwister, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Weißt du, das sagt man nicht, aber ich bin froh, dass man das sagen darf und kann. Ich vertraue Gott, der mich stark macht. Aber Paulus, du kommst nicht weit damit. Denn in dieser Welt gilt nur das Starke. Das war im Griechentum so, im Judentum war es so. Diese Perfekten, die Pharisäer, nicht die Armen und die Aussätzigen und die Kleinen. Wohlstand, Erfolg, das Fette. Weißt du, die Leute, jemand hat so einen Einladungszettel verschickt irgendwo oder geschrieben, fette Gottesdienste. Verstehst du? Ich sag dir, wo Gott wirkt, in den mageren Gottesdiensten wirkt Gott. In den unscheinbaren Gottesdiensten wirkt der Herr. Ein paradoxes Evangelium, was Paulus hier predigt. Paulus, du weißt nicht, weißt du, da ist nichts vom Reichtum. Er sagt, wir sind arm und wir machen doch viele reich. Das ist Evangelium. Wir haben Niederlagen. Wir sind dem Tod ausgeliefert. Und siehe, wir leben immer noch. Bruder, lieber Bruder Paulus, niemand wird sich groß für dich interessieren, wenn du dich von deiner Schwachheit da was den Leuten erzählst. Deine Krankheit. Weißt du, du suchst ja nur Mitleid, wenn du das so erzählst. Und dann unterstellt man dir Mitleid und Jammer. Du bist ein Jammerlappen. Aber das ist, was Paulus durchmacht. Weißt du, er ist zum Bedauern eigentlich. Ich, elender Mensch, lies Römer 7. Da kriegst du Tränen. Ich, elender Mensch, wer wird mich von den Banden des Todes erlösen? Die Leute werden sich von dir distanzieren. Wenn du so anfängst zu predigen und anfängst zu lehren, die Leute wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Die wollen eine starke Gemeinde haben. Die wollen ermutigt werden. Die wollen angepowert werden. Ja. Bruder, mit Schwächen wirst du niemanden begeistern. Niemand wird sich mit dir vereinen wollen und sich dir anschließen wollen und mit dir etwas zu tun haben wollen. Wer will schon mit Schwächlingen sich vereinigen? Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark und ich will mich am meisten an meinen Schwächen rühmen und ich möchte noch schwächer sein, wie ich bin. Verstehst du das Geheimnis Gottes? Verstehst du das? Schwache sind in unserer Gesellschaft out. Sobald du mit Schwäche kommst, was willst denn du? Du hast keinen Beruf gelernt, du hast nicht studiert, du hast keine tolle Familie, keinen Hintergrund. Paulus braucht diese Welt nicht. Und das ist das Geheimnis. Stark sein, lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus braucht nicht die Gesellschaft. Weißt du, niemand muss dir was beweisen. Das ist, was der Herr von uns will. Du musst niemand beweisen, dass du stark bist. Du bist ein Sünder und das reicht. Wir sind durchgefallen bei Gott. Und jetzt haben wir Gnade bei Gott gefunden. Und ich brauche jeden Tag neue Gnade. Du musst niemand groß beweisen, wie stark du im Glauben bist. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, hat der liebe Gott gesagt. Paulus ist schon lange mal Pharisäer gewesen. Und ist schon lange her, da war er Materialist. Er hat gedacht, ich muss beweisen, ich muss meinen Brüdern, ich muss dem Professor Gamaliel beweisen, ich bin ein guter Student. Ja, aber als er dann Jesus begegnete, schmeißt er alles hin. Peter Octavianus, ein Erweckungsprediger in Indonesien. Er hat in Amerika studiert, Taufen, Diplome gemacht. Er war so ähnlich wie der Apostel Paulus, ein gebildeter Mann. Seine Eltern haben ihm Geld gegeben, dass er wirklich studiert. Und dann fährt er mit dem Schiff nach Hause und ist auf dem Dampfer. Und er sagt jetzt, Herr, ich komme jetzt nach Indonesien, ich bringe die Erweckung. Dann sagt der Herr zu ihm, Peter, du bringst keine Erweckung. Wenn Erweckung kommt, dann kommt durch meinen Geist. Ja, aber Herr, ich habe studiert, ich bin ein perfekter Redner, ich habe eine tolle Ausbildung, ich habe Rhetorik studiert und das und das und das und das. Und dann denkt er, ich habe doch lauter Akten, also Diplomas, Beweise. Und dann hat der Herr zu ihm gesagt, Peter Octavianus, was willst du mit diesem Papierstück erreichen? Das ist alles nur Papier, alles nur Schein, alles nur Bescheinigungen. Und wisst ihr, was Peter Octavianus getan hat? Als er abends am Deck gegangen, hat seinen Koffer mitgenommen und über Bord geworfen. Kommt nach Hause, fragt der Vater, wo sind deine Zeugnisse? Im Meer, ertrunken. Verstehst du, ich habe sie gar nicht mitgenommen. Und dann begann Peter Octavianus zu predigen in einer Scheune. Die haben keinen Pfarrer, keine Kirche hat ihm Platz gegeben, wo er predigen darf. Also ein paar Bauern, die haben eine Scheune hergerichtet und in der Scheune hat er angefangen zu predigen. Und hat erzählt, Leute, ich komme zu euch jetzt nicht mit Papieren, mit Wissen, mit Diplomas. Ich komme zu dir, zu euch jetzt mit dem Herrn. Ich bringe euch den Herrn. Und predigt. Und hat die Predigt gehalten. Und er hört draußen, ist eine Masse von Leuten. Denkt, was ist denn da los? Und Erweckung begann. So begann die Erweckung in Indonesien. Gibt es irgendwo ein Buch noch? Und willst du das Buch lesen? Die Erweckung, wie sie nach Indonesien kam. Ich glaube, von Kurt Koch ist es sogar. Und und draußen sind die Leute versammelt und die Leute stehen da und kriegen nicht zu. Und da drin sind ein paar Christen, die nur beten, singen und Gottes Wort hören. Weißt du, die Leute haben in der Kirche Feuer gesehen, aber es war das Feuer des Heiligen Geistes. Wie am Busch brennt und verbrennt nicht. Und die haben gesagt, das gibt's doch nicht, was da passiert. Und so begann die Erweckung. Gott hat zuerst mal an Peter Octavianus gearbeitet. Und er muss reif werden für die Erweckung. Wir beten für Erweckung, wir müssen reif werden für die Erweckung. Dass wir alles über Bord werfen und sagen, Herr, nur mit dir. Nur mit dir. Nur mit dir wollen wir schlachten, kämpfen und Siege erringen. Paulus, rühmen Sie der Schwachheit. Paulus, ja, wo sind deine Diplome? Ja, der ganze Koffer ist in Damaskus geblieben, mit den ganzen Haftbefehlen. Ähnlich wie der Apostel Paulus. Gott steht auf der Seite der Schwachen, der Elenden, die nichts können, die nichts leisten mehr. Das ist die Kraft, wie Gott wirkt. Wo wir uns nicht mehr einbilden, Leute, schaut hier, ich bin so und so und so und so. Nein, du brauchst das alles gar nicht. Der Herr ist dein Beweis. Der Herr ist dein Ausweis. Der Heilige Geist. Und Paulus war von der Kraft Gottes erfüllt und mehr braucht er nicht. Die Kraft Gottes, der Segen Gottes, die Herrlichkeit Gottes und so weiter, die geht mit ihm. Und das Feuer Gottes, das brennt und das verbrennt nicht. Guck mal, Moses, genauso ähnlich. Moses hat 40 Jahre in Ägypten verbracht, die besten Lehrer gehabt, die besten Professoren gehabt, ausgebildet auf allen Gebieten. Und dann musste er 40 Jahre in der Wüste sitzen und alles vergessen wieder und bei Null anfangen. An diesem brennenden Busch. Es ist so großartig, von Gottes Geist, von Gottes Kraft getragen zu werden. Weißt du, so ein Schiff auf dem Meer, getragen vom Wasser. Eigentlich Eisen kann nicht schwimmen. Und doch, die Schiffe sind aus Stahl und schweren Stahl sogar manchmal. Oder ein Flugzeug, das wird von der Luft getragen, von der Aerodynamik. von dem Luftwiderstand. So eine Rakete, die wird in den Raum, Weltraum geschossen und dann wird sie von der Schwerkraft getragen. Da muss die Rakete nicht mehr paddeln und blasen und pumpen und was weiß ich alles machen. Die wird getragen. Fliegt mit 28.000 Stundenkilometer durch den Weltraum. Jede Nachricht, jetzt hier in diesem Raum, jede Nachricht wird durch Schwingungen von Radiowellen weitergetragen. Durch Schwingungen. Du siehst diese Radiowelle nicht. Aber wenn du ein Handy hast, kannst du mit Japan telefonieren. Verstehst du? Eine Nachricht ist etwas ganz Schwaches. Verstehst du? Was ist eine Nachricht? Ein paar Fetzen von Worte. Aber durch die Schwingung in meinem Handy, im Telefon, wird über die ganze Erde getragen. Wird durch die Schwingung der Wellen von einem Ende der Erde zum anderen gebracht, diese Nachricht. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. So eine Radiowelle, so ein Impuls überfliegt Berge und Meere, sogar den Himalaya. Das läuft einfach rauf und runter und Kurzwelle, Langwelle, Mittelwelle, UKW, Ultrakurzwelle. Verstehst? Und so wird die Welt erreicht durch einfache Menschen, die etwas erleben, etwas bekommen, etwas empfangen vom Herrn, in der Schwache. Und ich sage euch, alles Große ist in der Not geboren, im Elend geboren. Es ging nicht, es lief nicht. Und plötzlich hast du die zündende Idee, diesen Blitzgedanken. So wirkt Gott, diesen Impuls. Kind Gottes hat den Heiligen Geist, ist nicht hilflos, ist nicht verloren. Weißt du, Kind Gottes geht mit seinen Schwachheiten um. Ich habe dieses Handy. Verstehst du? Ich habe das. Ich muss nur die richtige Frequenz und die richtige Wellenlänge haben und die richtige Einstellung, das richtige Pinwort und ich bin drin. Ich muss nur dieselbe Chemie haben wie Gott, denselben Geist, muss dieselbe Sprache sprechen wie er, das gleiche Ziel verfolgen, im Einklang mit Gott sein. Und das ist diese Übereinstimmung mit dem Herrn, im Gleichschritt mit Gott zu sein. Wer das Pinwort hat und kennt, der kann zur Bank gehen und Geld abheben. Mit seiner Scheckkarte. Aber wer das nicht kennt, und deshalb, wer das Geheimnis des Glaubens nicht kennt, der kann beten und plärren und schimpfen und schlagen, kann Vorschlaghammer nehmen, kann alles Mögliche anstellen, es wird nicht funktionieren. Aber das ist dein Pinwort. Und wenn du trotzdem gebrauchst und versuchst, alles Mögliche noch Geld abzuheben, weißt du bist ein Dieb, wenn du das Pinwort nicht kennst. Du bist ein Verbrecher, wirst bestraft und die Scheckkarte wird eingezogen. Und so viele Kriminelle, heute gibt es so viele Kriminelle, die Phishing nennt man das, verstehst du? Die schicken da Mails und versuchen, dich abzuzapfen irgendwo. Phishing. Die wollen dein Pinwort rauskriegen. Du hast ein Geheimnis Gottes. Und das Geheimnis Gottes ist, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Jesus Christus. Er, obwohl er göttlicher Natur war, hat er sich erniedrigt und wurde einer von uns. Weißt du, Jesus wurde ein schwacher Gott, schwacher Mensch, elender Mensch. Sie haben am Kreuz ihn festgenagelt, hat überhaupt sich nicht gewehrt, er hätte sich wehren können. Bei der Verhaftung, weißt du, er hat Autorität gehabt, als Judas ihm den Kuss gibt und sie fragen, bist du? Und er sagt, ich bin's, da sind sie alle tot umgefallen. Alle sind tot umgefallen, die römische Kriegsknechte und die Judenknechte sind alle tot umgefallen, als er sagte, ich bin's. Du musst dir vorstellen, er war die Autorität, aber er lässt sich gefangen nehmen. Er geht zum Kreuz. Weil er weiß, so werde ich siegen. Gottes Herrlichkeit ist eine unscheinbare Herrlichkeit, die erkennt man äußerlich gar nicht. Gottes Herrlichkeit ist unsichtbar verborgen für uns Menschen. Weißt du, Gott kommt nicht mit Pomp, mit aufgeblasen. Er kommt im Stall. Und es war kein Raum in der Herberge, habe ich gelesen. Der kommt ans Kreuz. Und der liebe Gott wollte in der Stiftshütte wohnen. Ich glaube, gestern oder am Mittwoch habe ich darüber gesprochen, über die Stiftshütte. Also Stiftshütte hat keine Schönheit gehabt. Das war primitiver Beduinenzelt, war das äußerlich. Ziegenfelle und so weiter. Aber innen drin war die Herrlichkeit Gottes. Innen drin war die Gegenwart Gottes. Und deshalb ist so wichtig, nicht was du äußerlich bist. Verstehst du? Kopf hoch. Nein, was hier drin ist, der Inhalt ist es. Der Inhalt ist es, was zählt. Der Inhalt ist es, was zählt. Ich werde nie vergessen, ich bin auf einer Konferenz in Hamburg und da hieß es, Ein Jugendpastor wird sprechen und wird predigt zu uns heute, ein sehr gesegneter Mann Gottes. Und dann kommt ein Bruder, der kommt so nach vorne, ein älterer Mann, und der sollte der Jugendpastor sein, der sollte die jungen Leute ermutigen, kommt als puckliger Mann nach vorne. Denke ich, na, da wollen wir sehen, was da draus wird. Du, aber dann hat er sich an seinem Puls sich festgehalten, sich ein bisschen aufgerichtet, tut eine Botschaft, da lagen alle auf die Knien. So hat er gepredigt, verstehst du? Das äußerlich, was kann dabei Gutes rauskommen? Was kommt Gutes von Nazareth? Haben die Jünger, die Juden gesagt. Verstehst du? Aber aus Nazareth kam Jesus Christus. Halleluja. Der Heiland der Welt. Und als dieser Bruder gepredigt hat, der hat gar nicht lang gepredigt, der hat nur ein paar Worte gesagt, was Gott ihm gezeigt hat, was ihm groß geworden ist. In der Schwachheit ist Gott mächtig. Im Elend. Nicht in Gesundheit und Stärke, verstehst du, er glänzt und strahlt. Nein, das ist der Marduk, der Babylonier-Gott. Verstehst du, immer erfolgreich, aus Gold und Silber und Edelsteinen. Gott hat die Starken nicht nötig. Er kann sie gar nicht gebrauchen. Die sind ihm ein großes Hindernis. Weißt du, die stehen ihm im Weg und die blockieren ihn, die Starken. Die Schwachen. Herr, mach du das. Herr, mach du das. Ich finde es toll. Herr, mach du das. Weißt du, Gott kann mit einer Fliege mehr erreichen als Hannibal mit den ganzen Elefanten. Verstehst du? Gott kann mit einer Fliege mehr erreichen. Denk nur an Alexander den Großen, der geht durch die Lande, steht am Hindu und dann sagt er, oh Gott, was soll ich noch erobern? Ich habe schon die ganze Welt erobert. Und dann kommt eine Mücke, sticht ihn und er krepiert da dran. Alexander der Große. Lies mal seine Geschichte. Eine Mücke hat diesen Alexander klein gekriegt, dass man heute nicht mal weiß, wo er richtig beerdigt ist. Eine Mücke hat seinen Traum zunichte gemacht. Seine ganzen Kämpfe, was nützt es, wenn er so äußerlich erfolgreich ist? Weißt du, bist du auch immun gegen eine Mücke? Ja, gegen eine Mücke. Gottes große Schlachten wurden bisher immer durch kleine Dinge gewonnen. Glaub mir das, durch Kleinigkeiten. Gott siegt durch Kleinigkeiten, Halleluja. Durch einen Kieselstein, durch einen Eselskinnbacken beim Simson, durch Gideon bei diesen 300 Männchens. Und dann siegt er gegen eine tausendfache Überlegenheit. Bei Hiskia nur ein einziges Gebet. Der lässt Gott sein Problem, seine Angriffe, seine Verleumdung lesen. Weißt du, in der Schwachheit, lieber Gott, du siehst, was der Rabauke da geschrieben hat, wer dich und mich und uns alle beleidigt hat, was er da macht. Und dann ging der Engel des Herrn durch das Lager der Syrer und 185.000 Syrer, Assyrer krepierten, durch was auch immer es, vielleicht war es Pest oder der Engel Gottes sei nun mal durchgegangen durchs Lager. Wenn der schwache Mensch sich mit dem starken Gott verbindet, Halleluja, der schwache Mensch mit dem starken Gott zusammen, mit Minus mit Plus, oh, da gibt's Energie. Da wird was freigesetzt. Da wird was freigesetzt. Das göttliche Zusammenspiel ist so wichtig, dass wir das machen. Gottes Plan ist Freisetzung. Freisetzung. Aber wir müssen uns verbinden mit ihm. Verstehst? Wenn du, da kann noch so viel Energie sein. Manchmal habe ich gedacht, weißt du, dass jetzt im Herbst, wenn es Herbst wieder kommt, da siehst du die Spatzen halt auf der Starkstromleitung sitzen. Da denkst du, da steht es unten ja so und so viel 1000 Volt, fließt da durch und die Spatzen sitzen da und zwitschern. Und habe gedacht, Mensch, warum kriegen die nicht einen Schlag da oben? Die sitzen da auf der Starkstromleitung. Tausende von Volt da fließen durch. Warum? Da fehlt die Verbindung mit Minus, Plus und Minus. Du, und dann haut's um. Da bringt das ganze Kraftwerk in Bewegung, ganze Städte werden erleuchtet, wenn die Verbindung stimmt. Gottes Plan ist Freisetzung. Aber da braucht es diese Verbindung. Wenn ich schwach bin, wenn ich Minus bin, wenn ich nuscht bin, sagt ihr nuscht oder nichts? Berlinerisch. Verstehst du, wenn ich eine Null bin, dann setzt Gott was frei. Und Gott will immer nur freisetzen. Gott macht nicht viel, er setzt nur frei. Verstehst du, durch diese Verbindung? Er braucht nur etwas, was er freisetzen kann. 5 Brote, 2 Fische und Tausende werden gespeist. Überleg einmal. Ein paar Aussätzige da in Samaria. Wahrscheinlich war er das gehasst und seine Kinder, seine Buben, die 4 Aussätzige. Denn Gott hat gesagt, Aussatz wird nicht von deinem Haus weichen. Dann sagst du, ja, was kann der liebe Gott noch mit Aussätzigen anfangen? Aussätzige sind verflucht und so weiter. Aber gerade den Gehasi und seine Kinder hat Gott wahrscheinlich benutzt. Im Lager des des Volkes Gottes ein Wunder zu wirken. Die sitzen da und sagen, bevor wir verhungern, wir gehen auf das Lager der Assyrer zu. Und als sie dort anfingen zu marschieren, diese aussätzigen Familien, als sie zugingen, da verschaffte Gott ein Dröhnen, als wenn Elefanten kommen würden, als wenn Erdbeben kommen würde, als die ägyptische Armee kommen würde und die Assyrer sagen, jetzt kommen die. Das sind nur 4 Aussätzige gewesen. Gott braucht nicht Starke. Gott braucht ein paar verkrüppelte, verstümmelte, verschandelte Menschen, die irgendwo versagt haben. Und das war, wie Gott durch diesen Gehasi Sieg gebracht hat. In Israel, in Samaria. Gott braucht keine Riesen, keine Supermacht. Gott braucht nichts Gewaltiges. Mit nichts. Mit einer Mücke. Mit ein paar Aussätzigen. Gott braucht keine Herkules und keine Angeber, keine riesige Organisation. Das Große zerbricht, wenn es am größten ist. Schau dir die Sowjetunion an. Was ist von der Sowjetunion übrig geblieben? Gott arbeitet mit den kleinen Gegenständen. Auch bei dir zu Hause mit den Kleinigkeiten. Mit den Kleinigkeiten. So wie mit den kleinen Spielzeugen. Da arbeitet Gott. Da zeigt dir in diesen unscheinbaren kleinen Dingen, zeigt dir was Großes, was ich alles kann. Er jagt die Ägypter. Lies doch den Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten. Das ist doch fantastisch. Er jagt die Ägypter mit Stechmücken, mit Fröschen, mit Heuschrecken. Verstehst? Der nimmt gar nicht so große Dinge da. Große Armeen da irgendwo aus Nubien. Nein. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Gott will in der Unmöglichkeit sich als Gott erweisen. In deiner, meiner, unserer Unmöglichkeit. Er will sich in der Auswegslosigkeit als der Herr aller Herren, der König aller Könige sich erweisen. Ausweg, läuft nichts mehr. Bei der Sarah, bei den heiligen Frauen lief da gar nichts mehr. Und doch hat Gott was Großes ausgeschaffen. Der Heilige Geist kommt zu Maria. Und das ist, wie Gott anfängt zu wirken. O Herr, du hast die Niedrigkeit deiner Magd gesehen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich verstehe nichts, aber mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das ist, wie Gott weiterarbeitet. Das ist alles, was Gott wissen will. Mir geschehe, wie du gesagt hast, wie es in deinem Wort hier geschrieben steht. Du willst mich heilen, wann, wo, wie, das ist dein Problem. Das ist nicht mehr meine Sache. Du hast mir gesagt, dass du mich heilst. Du hast mir gesagt, dass du mich wiederherstellst. Du hast gesagt, dass du mich gebrauchen wirst. Du hast mir gesagt, dass du mich segnen willst. Bitte mach das jetzt zu deiner Zeit. Ich warte auf den Raum und die Zeit, wo du mich, ja, da erfüllst das, was du versprochen hast. Gott sieht dich nur an, wenn du schwach bist, wenn du auf dem Boden liegst. Gott sieht dich an, wenn du ja nichts bist. Die Niedrigkeit deiner Magd hast du, Herr, gesehen. Wenn Gott dich ansieht, bitte hör mir richtig zu. Weißt du, wenn Gott dich ansieht, du fängst an zu vibrieren, als wenn du einen Schlag kriegst, verstehst du? Wenn Gott dich ansieht, fällst du wie tot zu Boden. Gott, du hast mich gesehen, meine Niedrigkeit angesehen. Wenn Gott dich ansieht, dann geht es dir wie beim Noah und der fand Gnade bei Gott. Verstehst du? Noah, geh in die Arche, mach zu und jetzt geht's weiter. Wenn Gott dich ansieht, da ist plötzlich nichts mehr Verdammliches an dir. Wenn Gott dich ansieht, wenn Gottes Gnade mit uns ist, dann ist es egal, wie es um uns steht. Ist egal, ob ich gesund bin oder krank. Ist egal, ob ich Geld habe oder nicht. Ist egal, wie ich mal gestanden bin. Das ist, was Paulus sagt, ich rühme mich der Schwachheit. Gott hat mich gesehen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Weißt du, das ist egal, was die Menschen von uns erwarten haben oder wo ich gefehlt habe. Gott hat mich gesehen. Ich erfand Gnade bei Gott. Und seine Gnade versetzt uns in eine ganz andere Lage, ganz andere Ausgangsposition. Plötzlich, der Herr sagt, steh auf. Du bist begnadigt. Begnadigte Menschen leben ein anderes Leben. Andere Art. Nach der Begnadigung sind wir in einer anderen Dimension. Wir sind nicht mehr dieselben, die Alten, die wir früher waren. Wir haben eine ganz andere Position. Deshalb, ich rühme mich der Schwachheit. Wie soll das alles geschehen? Mir geschehen, wie du gesagt hast, und jetzt kommst du, es ist kein Raum in der Herberge. Verstehst? Für eine schwangere Frau ist überhaupt gar kein Platz. Du bist gar nicht erwünscht hier. Was willst denn du, Maria? Hat Gott schon deine Niedrigkeit gesehen? Das ist die große Frage. Nicht nur dein Stolz, dein Eifer für den Herrn. Du tust je länger, je mehr. Hat er deine Niedrigkeit gesehen, dass du sagst, Herr, ich versage nach Strich und Faden. Das ist bei mir nichts Gutes. Mein Herz ist böse von Jugend an. Hat der Herr schon deine Niedrigkeit gesehen? Warte ab, bis das passiert. Wenn das passiert, Gott hat deine Niedrigkeit gesehen, Maria. Gott ist an dir vorbeigegangen. Er hat zu dir was gesagt. Warte, bis Gott dir was sagt. Bis Gott sich dir offenbart. Bis er dir was zeigt, bis er dich berührt. Bis die Stunde Gottes für dein Leben gekommen ist. Weißt du, die Stunde Gottes ist nicht immer da. Die Stunde Gottes ist bestimmte Zeit, kommt und geht. Und wohl dir, wenn du dabei bist und einfach da bist, wenn das passiert. Gott sah die Maria. Du hast meine Niedrigkeit gesehen. Jetzt bist du dran. Jetzt wirst du behandelt. Und warte ab, bis Gott an dir vorbeikommt. Deshalb singt Charles Wesley dieses schöne Lied. Gehe nicht vorbei, o Heiland. Höre des Herzensschrei. O, da, wo du der anderen segnest. O Gott, bleib bei mir stehen. Du kannst nur bitten und betteln. Du kannst Gott nicht zwingen. Herr, jetzt musst du bei mir stehen bleiben. Weißt du, das ist Provokation. Gott gegenüber. Beleidigen Gottes. Gott ist kein Hampelmann. Gott ist Gott. Wenn das Auge Gottes dich sieht, das Auge Gottes, wirst du verwandelt, kommst wieder auf die Beine, Halleluja. Wenn Gott dich sieht, da verändert sich alles. Maria, du wirst schwanger werden, bist ein Erleuchteter, eine Erleuchtete, du bist wieder stark. Und deshalb sagt Paulus, ich rühme mich der Schwachheit. Ich habe dich gesehen, Bruder. Du kannst Gottes Handeln nicht erzwingen. Du kannst nur bitten, geh nicht vorbei, o Heiland. Geh nicht vorbei, o Heiland. Hör des Herzens Schrei. Verstehst du? Dein Herz muss schreien. Und der Herr hört dann die. Da wimmert doch irgendwo. Da zirpst irgendjemand. Da plärrt irgendjemand. Irgendjemand schluchzt. Stöhnt. Geh nicht vorbei, o Heiland. Gott lässt sich nicht manipulieren, meine Lieben. Auch nicht von Pfingstlern und Charismatikern und was weiß ich, wer alles ist. Und Evangelikalen und Katholiken, auch nicht vom Papst. Gott lässt sich nicht manipulieren. Er lässt sich nicht kommandieren und befehlen, Herr, du musst mich segnen. Nein, wir bestimmen nicht über Gott, wir verfügen nicht über ihn. Er muss an uns vorbeigehen. So vorbeigehen. Und er gibt dir dann das, was du wirklich brauchst. Dann, wenn er merkt, du deine Reserven, dein Potenzial ist verbraucht, du bist am Ende. Er hilft dir, wenn du nichts mehr kannst. Geschwister, es ist ein. Wir können es nicht machen. Weißt du, das wäre Theater, wenn wir jetzt spielen würden. Herr, ich kann es nicht. Und dann plärren wir. Wir können eine Plärrstunde machen. Üben mal, wie plärrt man richtig vor dem Herrn. Die Bibel sagt, ihr naht euch zu mir mit euren Lippen, aber euer Herz ist ferne. Gott sucht ein zerbrochenes Herz, ein demütiges Herz. Und wenn du merkst, alle Quellen sind versiegt. Niemand unterstützt uns, niemand hilft mir. Aber du hast gesagt, Herr, ich bin ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Herr, geh nicht vorbei, o Heiland. Bleib stehen, Herr Jesus, wenn du kannst. Und wir müssen einfach, Herr, um Erbarmen bitten. So wie diese Blinde, der blinde Bartimäus in Jericho oder andere. Herr, erbarm dich, erbarm dich unser. Herr, erbarm dich. Fang an zu beten, Herr, erbarm dich. Dies ist ein Gebet, das auf jeden Fall gehört wird. Er führt dich, trägt dich und so weiter, wenn alle Türen zu sind. Wenn es nichts mehr passiert. Er greift ein, wenn es nichts mehr läuft, wenn alles unmöglich ist. Alles unmöglich ist. Psalm 51, Vers 6. Siehe, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Du lässt mich wissen, die heimliche Weisheit. Weißt du, du hast Lust zur Wahrheit. Zur Wahrheit, wie es um dich wirklich steht. Und wir Menschen müssen zur Wahrheit kommen, wahrhaftig werden, wie es um uns wirklich steht. Wir leben in einer dreckigen, verdorbenen, versauten, kranken, kaputten Welt. Und der Herr, du siehst, wie er um uns herum steht. Ich will, aber ich kann es nicht. Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. Ich bin viel zu schwach. Gottes Macht liegt im Verborgenen, im unbewussten und unsichtbaren Bereich. Dort liegt Gottes Macht. Herr, du siehst mein Herz. Ich will. Gott, du weißt es. Steh mir bei. Mit bloßem Auge erkennst du das nicht, aber erst wenn Gott deine Augen öffnet und du merkst, du, ich kann nicht, das ist dieser Moment der Schwachheit. Mit natürlichen Sinnen wirst du das nicht begreifen. Da denkst du, ja, ich kann immer noch was. Da habe ich noch einen Pastor, da habe ich noch eine Gemeinde und da habe ich noch das und dann habe ich das. Da gibt es noch einen Doktor und einen Arzt und einen Therapeuten und jemand, der mich noch massiert. Verstehst du, da gibt es lauter gute Leute. Aber wenn du merkst, du, da läuft nichts mehr. Mit natürlichen Sinn begreifst du nicht, was Gott ist. Erst, wenn er dein Herz erforscht und sieht, wie es in deinem Leben ist. Und Gott ist ein Geheimnis. Er wirkt erst, wenn für uns alles unmöglich war. Ich habe alles versucht. Ich habe alles gemacht. Mehr kann ich auch nicht. Und da beginnt die Stunde Gottes. Nichts ist für Gott unmöglich. In Matthäus 19, glaube ich, Vers 26, da heißt es, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Auch der reiche Jüngling, als er zu Jesus kam, verstehst du, bei Menschen, wer kann überhaupt noch selig werden? Nun, da sagt der Herr Jesus auch, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Warte ab, bis Gott handelt. Mit Gott überspringst du die Mauern. Halleluja. Mit Gott besiegst du all deine Feinde. Mit Gott sind wir fähig, Herr in jeder Lage zu sein. Allein nicht. Mit Gott. Wir sind gerufen, berufen, das Unmögliche zu erleben. Erlebt es. Du glaubst nicht, zu was du fähig bist. Wenn Gott sich mit dir verbindet, dann sind 1000 Volt gehen durch dein Leben. Dann fliegst du. Dann vibrierst du. Wenn Gott sich mit dir verbindet und der richtige Moment da ist, der richtige Ort, am richtigen Zeitpunkt, diese Kairos, dann ist nichts unmöglich. Weißt du, du kannst mit wenig machen einen kleinen Schubser und dann beginnt die Lawine zu rollen. Eine kleine Mücke und die erledigt dann alles. Weißt du, mit Gott schaffst du zu verzichten, schaffst du Menschen zu helfen, zu dienen, zu heilen, sie frei zu kämpfen. Weißt du, mit Gott, wenn Gott sich mit dir verbindet, mit Gott ist es möglich, als Armer zu leben. Verstehst du? Mit nichts. Von der Hand in den Mund, von der Hand Gottes in den Mund. Verstehst du? Da kannst du leben. Das Kreuz auf dir nehmen. Mit Gott kannst du Lasten tragen, kannst du leiden, kannst du Verantwortung übernehmen. Mit Gott ist alles möglich. Halleluja. Mit Gott schaffst du diese Verbindung. Warte, bis das ist, wo der Heiland an dir vorbeigegangen ist. Dann kannst du plötzlich anders sein, anders zu reagieren, anders zu reden, anders zu denken. Du kannst dich so anstrengen. Ich denke positiv, ich denke positiv, ich denke positiv, ich denke positiv. Am Schluss fängst du an zu spinnen. Das ist verrückt. Vor lauter positivem Denken. Aber wenn der Herr dich berührt, plötzlich reagierst du anders. Plötzlich handelst du anders. Plötzlich bist du ein anderer Mann. Als der Geist Gottes über den König Saul, damals war er noch in Ordnung, als er über König Saul kam, wurde er ein anderer Mann. Wenn der Geist Gottes dich übernimmt, gib ja, Gott eine Gelegenheit, dass er so im richtigen Moment in deinem Leben eintritt. Und zwar, Gott fängt an zu handeln erst dann, wenn du ihn wirklich brauchst. Hör mir zu. Manchmal brauchen wir Gott gar nicht. Manchmal sind unsere Kräfte noch nicht verbraucht. Manchmal sind wir noch nicht am Ende mit unserem Latein. Gott handelt im richtigen Augenblick. Er stärkt dich in dem Moment, wo du brauchst. Verstehst du, du musst nicht warten jetzt, Herr, ich brauche Kraft für die nächsten 3 Wochen. Nein, du kriegst Kraft für die Situation, da wo du dich gerade befindest, für den Augenblick. Siehe Maria, Josef und Jesus, als der Heiland geboren war, da kamen die Weisen, Gott wusste ganz genau, jetzt geht's weiter. Und die brauchen Reiseverpflegung, sie brauchen Fahrgeld, sie brauchen Gold, Weihrauch und Myrrhe, damit sie in Ägypten weitermachen können. Sie bekamen all das, was sie brauchten für unterwegs. Weißt du, Gott sorgt für dich für den Augenblick. Und in meiner Bibel heißt es, im Vaterunser beten wir, unser täglich Brot gib uns heute. Verstehst du? Täglich. Gott gibt uns das Brot täglich. Und täglich, wir müssen uns nicht Sorgen machen über nächsten Tag, nächste Woche, nächstes Jahr oder nächstes Jahrhundert. Wir müssen täglich mit ihm zusammenleben. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Und Gott verspätet sich nicht. Glaub mir das. Just in time. Immer wenn du brauchst, ist jemand da. Etwas da. Da passiert was. Weißt du, mir ist das, ich habe noch vor gar nicht so langer Zeit mal über das Bild von Jona meditiert und nachgedacht. Verstehst du, der Jona, also in dem Sturm, alles drumherum, vergiss es alles. Aber weißt du, als der Jona über Bord geworfen wurde, Jona wusste etwas, was die meisten Christen nicht wissen. Verstehst du, schmeiß mich über Bord. Verstehst du? So leichtfertig, so leichtsinnig. Schmeißt mich über Bord. Er wusste eines, dass er nicht tiefer fallen kann als in der Hand Gottes. Und er wird über Bord geworfen und der Fisch, der wartet schon, der schwimmt schon seit Joppe, schwimmt er schon neben dem Boot her. Dieser Fisch muss jetzt erstmal gezüchtet werden. Der muss jetzt erst großgezogen werden. Aber das alles wegen dem Jona. Und Gott verschaffte einen Fisch. Glaub nicht nur sofort. Nein, dieser Fisch war schon fertig. Da ist Jona wahrscheinlich noch gar nicht geboren gewesen. Und er wartet schon, sperrt den Maul, wann kommt dieser Prophet Gottes? Wann kommt er? Gott lebt oder Gott geht mit uns vorbereitete Wege. Alles, was passiert, ist alles schon von langer Hand vorbereitet. Bevor die Hungersnot in Israel, in Kanaan kam, da wurde Josef nach Ägypten verkauft und er hat die Familie gerettet. Du fragst dich, warum bin ich verkauft worden, warum ist alles so Stillstand um mich herum, warum ist das und das? Warte, bis Gottes Stunde kommt. Dann sitzt der Josef auf dem Thron der Pharaonen, er ist der Chef und teilt die Sachen aus. Also Gott arbeitet mit einem langen Atem. Er sitzt am längeren Hebel. Halleluja. Vertrau Gott. Gott verspätet sich nicht. Der Fisch ist neben dem Boot schon. Auch bei dir. Der wartet nur, bis die Leute dich rauswerfen. Bis die Sache passiert. In Titus 1, Vers 2. Gott kann nicht lügen. Was er gesagt hat, das erfüllt er. Was er verheißen hat, das tut er. Das kann er auch tun. Er tut es nicht, weil wir glauben. Nein, Gott tut es, weil er uns lieb hat. Weil er einen Plan mit uns im Leben hat und so weiter. Er hat einen Terminplan und er weiß, aha, der Jonah wird dann und dann fahren, der wird über Bord geworfen werden. Fischlein, sei dabei. Sei dabei. In Lukas 1, Vers 7. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Denn für Gott ist nichts unmöglich, ihr Lieben. Er sieht dein Leben. Weißt du, und zuerst einmal, wenn du dein Leben anschaust, zuerst ist es negativ. Das Gegenteil. Und sei sicher, wenn genau das Gegenteil in deinem Leben passiert, dann kehrt das Ding um. Es wird genau anders kommen, als es im Augenblick passiert. Du hast jetzt Stürme und Gott wird den Sturm stillen. Bevor du das andere Ufer erreichst, wirst du große Stürme, Widerstände und sowas erreichen. Aber bevor du erreichst, es wird eine große Windstille geben. Wir erleben Krankheit. Warum? Weil Gott uns Heilung schenken will. Wir erleben, weißt du, Situationen, wo die Ärzte sagen, unmöglich. Sie werden nie mehr gesund, sie werden nie mehr arbeiten, sie werden nie mehr aufstehen können. Und dann, Gott sagt, vergiss es. Und da hörst du die ganzen Dämonen, die sagen, das wirst du nicht, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, unmöglich. Und dann hörst du die Bibelstelle, sollte dem Herrn irgendwas unmöglich sein. Verstehst du? Und du musst anfangen, Gott zu glauben, dass du noch einmal aufstehst und ich werde die Werke des Herrn verkündigen. Egal was passiert, egal wie es geht. Gott sagt, das ist heilbar, lass mich ran. Und ich sage dir noch ein Geheimnis, ich weiß nicht, ob du das verstehst oder nicht, in der Krankheit ist auch die Heilung enthalten. Verstehen wir, was ich denke? So wie in jeder Frage die Antwort schon enthalten ist. Verstehst du das Argument? Und wie man antwortet und begegnet. In der Krankheit ist schon die Heilung enthalten. Arbeite nur mit Gott zusammen, mit der Natur zusammen. Arbeite mit dem Normalen zusammen, mit der Vernunft, mit der Logik zusammen. Tu, was er dir jetzt sagt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und Gott hat gesagt, ich werde dich wieder herstellen. Ich werde dich wieder heilen. Ich werde dich wieder segnen. Weißt du, Gott erlaubt, dass wir mal Winter durchmachen müssen. Verstehst du? Dass alles trocknet. Du musst vorstellen, so ein Bäumchen, das, oh, es friert, lieber Gott. Kannst du nicht Heizung anschalten? Kannst du den Sommer schicken, die Sonne scheinen lassen? Aber das muss sein, damit die ganzen Insekten abfrieren. Das muss sein, damit wieder frisches Leben kommt. Wir müssen das Negative durchleben. Wenn du das einmal begriffen hast, ja, es ist in Ordnung. Bevor Gott die Welt angefangen hat zu schaffen, war Finsternis. Dunkelheit bedeckte das Erdreich. Und was sagt der Herr? Es werde Licht. Da war Chaos über diese Erde. Und Gott beginnt es Stück für Stück zu ordnen. Aus dem Chaos wird Kosmos. Gott erneuert Stück für Stück. Es werde Licht. Und er nimmt einen bestimmten Punkt und er fängt beim Schlimmsten an, bei der Dunkelheit. Wenn er da schafft, die Dunkelheit zu trennen, zu spalten, dann hat er sehr viel geschafft in seiner ganzen Aktion. Warte ab, bis das Thema für dich gekommen ist, bis für dich die Stunde Gottes geschlagen hat. Warte ab, vieles ist jetzt noch nicht dran. Ich weiß auch von meinem persönlichen Leben, vieles ist noch nicht dran. Ich weiß nicht, wann es kommt. Als wir hier diese Räume gemietet haben, hat meine Frau einen Traum gehabt. Wir hatten diese Räume noch gar nicht. Wir waren noch drüben in der Kirche. Und hat sie einen Traum. Sie sagt, da ist eine Halle, aber die ist nicht weit weg. Das ist auf der anderen Seite von der Straße, von der Nazareth-Kirchstraße. Und das ist ein Traum. Wir wussten gar nicht, dass dieser Raum hier existiert. Und und zu uns, hat sie geträumt. Und dann hat sie einen Traum gehabt, und dass ich hier von diesem Platz zu vielen Menschen predigen werde. Vielen Menschen, was sind das, die vielen Menschen? Heute predige ich durchs Internet. Als ich so über fast 200 Mails bekommen habe, wo die Leute mir zum Geburtstag gratuliert haben, viele haben geschrieben, Pastor, ich bin so gesegnet durch deine Predigten. Gott möge dich segnen. Und Gott möge dir viel Gnade und noch Freude schenken, dass du noch vielfach, noch lange predigen kannst. Weißt du, das ist eine Plattform für mich, wo Gott hier geschenkt hat, wo ich dienen kann. Und ich nutze diese Plattform reichlich. Verstehst du, ich gebe immer wieder bekannt, höre die Predigten und Leute hören die Predigten. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt der Herr. Warte. In Jesaja Kapitel 30, Vers 1. Weh den trotzigen Söhnen, sagt der Herr, die einen Plan ausführen, der nicht von mir ist. Und ein Bündnis schließen, der nicht nach meinem Sinn ist. Sie häufen sich Sünde über Sünde. Und ich habe hier eine Botschaft noch ganz schnell und einen Gedanken. Weißt du, wenn wir nicht im Willen Gottes sind, dann häufen wir uns Problem auf Problem, Sünde auf Sünde. Sei im Willen Gottes. Und ich möchte nirgendwo anders sein als im Willen Gottes. Dort bin ich gut aufgehoben, das ist das Zentrum seines Willens. Wer nicht mit Gott zusammenarbeitet, der häuft Sünde um Sünde über sein Leben. Weißt du, der Hiskia, der war ein lieber Mann. Gott möge ihn segnen. Weißt du, aber der hat sich mit Ägypten sich versucht zu vereinen. Und das war schlecht für ihn. Weißt du, wir sollen nicht mit der Welt uns vereinen. Wir sollen unseren Weg geradeaus gehen und den Willen Gottes tun und nicht mit den Ungläubigen am gleichen Joch ziehen. In Jesaja 30 lesen wir weiter. Sie machten sich auf dem Weg nach Ägypten zu dieser damaligen Supermacht. Die helfen mir, die stehen mir bei. Ohne meinen Mund zu verfragen, haben sie sich da aufgemacht. Sie suchen beim Pharao Zuflucht, heißt es hier, und Schutz und flüchten in den Schatten Ägyptens. Doch der Schutz Pharaos bringt sie nur in Schande. Die Flucht in den Schatten Ägyptens bringt ihnen nur Schmach. Und sie werden alle enttäuscht von dem Volk, das nichts nützt, das niemand Nutzen und Hilfe verschafft, sondern sie werden in Schmach und Schande enden. Das ist, wenn du mit der Welt dich verbindest, verbind dich mit Gott. Vereinige dich mit Gott. Sag nicht, der Arzt hat gesagt, es ist unmöglich. Weißt du, das ist Ägypten, das ist die Welt. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschieht es. Alles andere bringt nur Schmach und Schande. Blamage. Warte auf die Stunde Gottes, bis er den Startschuss gibt. Und fang nicht an zu rennen. Da liegt, da stehst du, warte auf den Startschuss Gottes. Wenn der Herr uns heilt, dann brauchen wir keine anderen großen Geistheiler und Heiler und was weiß ich. Er macht es schon. Aber die Stunde Gottes muss kommen. Und wir müssen genau auf die Stunde Gottes aufpassen, ihr Lieben. Wenn der Herr uns führt, dann brauchen wir keine Führer. Wenn der Herr uns erleuchtet, dann brauchen wir kein anderes Licht. Weißt du, dann brauchen wir keine Politur und Hochglanz und was weiß ich noch alles. Da genügt das einfache, schlichte. Gott hat es nicht nötig, weißt du, in Tempeln und Palästen zu wohnen. Eine Stiftshütte genügt schon. Eine Stiftshütte reicht schon aus. Einfach bescheiden. Weißt du, das, was innen ist, das ist ausschlaggebend. Und die Frage ist, was ist in unserem Leben innen drin? Weißt du, nicht in den Tempeln wird wie die Heiden groß, geprost und mächtig. Nein, in dem Kleinen, im Geringen, in dem Einfachen, in dem Niedrigen. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist passiert ist. Warte ab, bis Gott handelt. Bis Gott niederkommt, Herr niederkommt. Bis Jesus erscheint. Schau die Geschichten mit Maria und Josef. Gott sendet seinen Sohn und vereinigt sich mit Vater und bringt uns zusammen. Und es geschieht so Großes. Guck mal, die Jünger, die mit Jesus zusammengegangen sind, diese paar einfachen Jünger, Fischersleute aus Galiläa, die haben innerhalb kurzer Zeit das ganze römische Imperium auf den Kopf gestellt. Die Welt war reif. Die Götter haben versagt, die haben nichts getaugt und so weiter. Und jetzt bringen sie den lebendigen Heiland, den unbekannten Gott, predigt der Apostel Paulus. Warte ab, bis durch Gott selbst was passiert. Bis Gott Dinge zulässt, bis Gott ein Machtwort spricht, bis das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt, Offenbarung Kapitel 21, 16, bis Gott dich treffen will und sagt, du bist der Mann, du bist die Frau. Bis Gott dir begegnet. Warte ab. Weißt du, diese Gottesbegegnung sind Schnittstellen und Knotenpunkte in unserem Leben. Das brauchen wir, diese Gottesbegegnung. Achte auf diese Sternstunde Gottes für dein persönliches Leben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und lass uns freuen und fröhlich sein. Warte, bis dieser glorreiche Tag kommt. Warte, bis Gott in dein Chaos hineinschreitet, ein Machtwort spricht, Wellen, hier sollt ihr euch legen. Und es ist still. Gott macht Geschichte. Gott schreibt Geschichte. Weißt du, die Geschichte verstehst du nicht, wenn du Gott nicht verstehst, wie Gott arbeitet. Gott lässt es niedergehen, damit er sein Volk seine Sache aufgehen lässt. Für den Glauben ist das mehr, weißt du, nicht nur ein Datum, ein Tag, nein, es ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und die Stunde Gottes muss kommen, wo Gott sich uns offenbart, wo er uns begegnet. In Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 31, diese Predigt von Paulus, denn er hat einen Tag festgesetzt für alles Mögliche, hier für das Gericht, für den Erdreich. Gott hat auch für dich einen Tag festgesetzt, nicht nur zum Sterben, nein, sondern wo du aufgehst, aufblühst, wo du anfängst, Gottes Werke, Gottes Willen zu tun. Der Tag X wird kommen, sei mir sicher. Gott hat geplant, denn er hat einen Tag festgesetzt für den Erdkreis, in Gerechtigkeit zu richten und so weiter, durch einen Mann, das ist Jesus Christus. Also das ist Endgericht, aber so wie die ganze Welt nach einem festgelegten Plan existiert, so existieren auch wir nach einem festgelegten Plan Gottes. Jetzt kommt die Stunde Gottes. Wenn du am Ende bist, Gott hat einen Tag festgesetzt für dich und mich, um uns freizusetzen. Wir leben ein von Gott festgelegtes Leben. Galater Kapitel 7, Kapitel 6, Vers 7. Zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Weißt du, du erntest es noch gar nicht. Du sagst, Mensch, ich sehe, ich arbeite, ich predige, ich bete, ich mache alles Mögliche. Aber die Zeit des Erntens wird kommen. Du wirst anfangen zu ernten. Glaub mir das. Du hast lang genug gesät. Aber es ist noch nicht die Zeit des Erntens. Die Ernte wird kommen. Halleluja. Wie auch immer. Wir ernten nicht die ganze Zeit. Es hat alles seine Zeit, steht im Prediger einmal. Gott erscheint, begegnet uns. Wenn die Zeit reif ist, wenn die Ernte gewachsen ist und reif ausgereift ist, die Ernte, dann beginnt die Zeit der Ernte. Erst, du wirst erben, erst wenn du mündig bist, erwachsen, volljährig, dann beginnst du zu erben, verstehst du? Erst wenn der Schüler reif ist, kommt der Lehrer. Eine Prophetie, die Gott uns mal gegeben hat. Ein Stichwort. Wenn der Schüler reif ist, dann kannst du in die Schule, weißt du, da musst du in der Schule so rüber, bis du das andere Ohr erreichst. Von Ohr zu Ohr. Dann darfst du eingeschult werden, sonst bist du nicht reif für die Schule. Auch wenn du schon vieles kennst. Erkenne die Arbeitsweise Gottes. Wir müssen unsere ganze Ohnmacht erleben, um dann seine Allmacht zu erfahren. Ich habe alles probiert, alles durchexerziert. Aber Herr, jetzt überlasse ich dir alles. Ich mache nichts mehr. Jetzt musst du das machen. Wir müssen unsere Niederlagen erleben, um seine Siege zu genießen. Wir müssen am Ende sein, damit er was anfangen kann in unserem Leben. Wir müssen unsere Schwäche kennenlernen, um die Kraft Gottes zu entdecken. Wir müssen unseren Mangel erleben. Herr, ich weiß gar nicht, wie jetzt weitergeht. Kann ich meine Miete bezahlen? Kann ich das bezahlen? Kann ich das bezahlen? Kann ich das bezahlen? Und so weiter. Und dann, wenn wir das alles gelernt haben, wir werden sein Reichtum erfahren. Und Gott schließt Quellen auf, Gott öffnet Menschenherzen, dass sie sagen, du, ich helfe, ich unterstütze euch und ich stehe hinter euch, solange ich das kann. Weißt du, wir müssen zuerst mal leere Hände haben, damit Gott sie füllen kann. Verstehen wir die Botschaft? Kommst mit? Weißt du, Gott segnet nur die Armen. Denn ihnen gehört das Himmelreich, heißt es einmal. Wir müssen Erniedrigung erfahren, Verleumdung erfahren und so weiter, bevor wir erhöht werden. Wir müssen zuerst mal fallen, damit Gott uns aufrichtet. Das Natürliche muss dem Übernatürlichen begegnen. Gott begegnen, verstehst du? Herr, hier ist alles aus, vorbei, es gehen die Lichter aus, wir haben keinen Strom mehr. Wir haben noch Strom. Ich will nur so bildlich sprechen, verstehst du, damit wir verstehen, um was es geht. Wir sind krank, wir müssen jetzt Gesundheit erleben, wir können nicht weiter. Und Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, Brüder und Schwestern. Gott wirkt, wenn wir ihn verstehen, aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Verstehst du nicht, wie groß ist mein Gott? Nein, dass Gott so klein wird, dass sogar sagt, in meine Situation sich hineinversetzen kann. Das ist das große Geheimnis des Glaubens. Ein Baum trägt erst Frucht, wenn er ausgewachsen ist. Und du merkst es, begreifst Gott, wenn du ausgewachsen bist, wenn du dich mal bekehrst, Petrus, dann stärke deine Brüder. So, weißt du, in einem Keimling muss man noch keine Frucht suchen. Du brauchst auch keine Frucht erwarten. Warte auf Gott, auf die Stunde Gottes. Du musst ein paar Sachen noch vielleicht lernen. Und auf Gott warten, einfach stille sein. Herr, ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich nicht gebetet habe. Ich wollte auch gar nicht mehr beten. Ich habe gesagt, Herr, du weißt ja sowieso um meine Situation, warum muss ich das alles dir erzählen? Und ich habe nicht gebetet. Ich habe mich hingelegt, geschlafen, meine Fantasie ein bisschen wandern lassen, aber ich habe nicht gebetet. Ich habe gesagt, Herr, du weißt alles. Und erst als ich aufgehört habe zu beten, zu kämpfen, zu Gebetskämpfer, hat er gehandelt. Weißt du, wenn wir stille sind, dieses Stille sein ist so unmöglich. Wir können stark sein, wir können kämpfen, aber stille sein, Mund halten. Du siehst die Feinde links und rechts und vor dir und hinter dir und über dir. Stille sein, sich nicht aufregen. Und das habe ich gelernt, stille sein, im Herrn stille zu sein. Und als ich dann stille wurde, begann Gott zu arbeiten. Als ich gesagt habe, Herr, ich bettle nicht, ich schreibe dir auch nicht vor, was du machen musst, wie du das machen musst. Dann nehme ich die ganze Zeit, habe ich Gott Vorschriften gemacht. Ich sage, lieber Gott, so soll es passieren, das sollte passieren, segne jetzt das. Und diese Aktion und diesen Einsatz und diese Arbeit. Ich habe aufgehört zu beten. Ich habe gesagt, Herr, du weißt alles, du kennst mich schon vor, da bin ich noch gar nicht da gewesen. Hast schon alles geplant und dergleichen. Weißt du, wir müssen lernen, auf den Herrn zu warten. Da war ich ganz still, auf den Herrn warten. Weißt du, Gott überspringt nichts. Das ist das Schlimme dabei. Ich würde gerne manche Sachen überspringen. Der Teufel möchte auch damit helfen, dass du drüber hinwegkommst, dass du das nicht mitmachst. Aber Gott überspringt nichts. Der geht Stück für Stück, Erkenntnis für Erkenntnis. Wenn du nicht auf Gott warten kannst, bist du überhaupt noch nicht qualifiziert, auf die Menschheit losgelassen zu werden. Das hat der Herr mir gesagt. Du musst zuerst einmal qualifiziert werden, damit du rausgehen kannst, damit du missionieren kannst, damit du dienen kannst. Du musst zuerst für mich qualifiziert werden. Und dann passiert das Ding. Du musst erst mal reif werden für deine Heilung. Na, Ehemann, verstehst du? Der musste zuerst überredet werden. Lass dich taufen, 7-mal. Elia hat es einfach gesagt, der hat nicht gebetet, die Hände aufgelegt, mit Öl übergossen. Nein, es funktioniert nur, wenn du das annimmst und sagst, ja, Herr, ich steige jetzt runter, um Gottes Willen. Wenn der Herr das will, mache ich das. 7-mal, na, Ehemann. Es war nichts Besonderes. Verstehst du? Er hat nur getan, was der Prophet gesagt hat. Und so ist es. Wir fangen im Glauben zu wandeln, ohne einen großen Spektakel vollführen. Jetzt werde ich die Heilung erleben. Der wird die Hände über meinen Körper streichen und der Aussatz wird verschwinden. Nein, der muss nur gehorchen. Gott hat dich nicht vergessen, Bruder und Schwester. Er hat dich nicht vergessen. Weißt du, er hat schon alles niedergeschrieben hier in seinem Wort. Nimm und lies und warte, bis Gott handelt, bis Gottes Stunde ist. Und die ist irgendwann für jeden anders. Weißt du, für den einen kann jetzt die Stunde Gottes sein, gerade jetzt, und für den anderen kann er es in 10 Jahren sein. Verstehst du? Irgendwann, Gott weiß, wann du reif bist, wann ich reif bin, wann wir reif sind. Und dann kann er seine ganze Fülle uns ausschütten. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Herr, du hast unser Leben fest in deiner Hand und wir gehören dir und du wirst uns nicht verlassen noch versäumen. Du trägst uns mit deiner großen Macht, Herr, und du erhältst unser Leben. Und Herr, wir werden noch deine Taten verkündigen. Du wirst deine Kinder nicht in den Stich lassen, auch wenn wir noch so armselig sind und noch so schwach sind und noch so elend sind und noch so gebrechlich sind. Herr, wir möchten uns der Schwachheit rühmen, denn wir wissen, du bist in den Schwachen mächtig. Halleluja, mein Gott, ich preise dich. Wir müssen nichts vorspielen und vormachen und uns was einbilden. Nein, wir dürfen wir sein, so wie wir sind. Und wir dürfen zu dir kommen und du siehst, was für ein Gebilde wir sind, was für ein Gemächte wir sind. Herr, du kennst uns von Ferne und ich danke dir, dass du uns zu Ehren bringst. Du hast den kleinen David gesehen, du hast ihn gesehen, dass er die Herde hütet von seinem Vater und du hast gesehen, dass er nicht eingeladen wurde von dem Vater, dass niemand mit ihm was zu tun haben wollte. Du hast gesehen, das Geringe, das Kleine und so weiter. Und du hast David erhöht. Wenn wir uns erniedrigen, Herr, sagt dein Wort, dann wirst du uns erhöhen. Danke, die Stunde X wird für jeden Mal kommen. Amen.